Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 52. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics und wie immer nur echt mit Helga aus Berlin. Hallo Helga. Nee, du bist ja nicht mehr Berlin, du bist ja schon Brandenburg oder so, ne? So Randbezirk.
Ja, Dörfler Dorf. Sozusagen. Nee, also jetzt in der anderen Hauptstadt, in der Hauptstadt sozusagen von Brandenburg, jetzt Potsdam, aber immer noch zwei Stationen halt und an der Berliner S-Bahn und zwei Stationen von Berlin sozusagen entfernt. Ich bin immer noch mehr in Berlin als überall sonst, aber da, wo einen das Leben halt so hintreibt, wie auch immer. Das ist, ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr da aus Berlin, Hamburg oder sowas ähnlichen seid, dass man erstens keine Wohnung tatsächlich so richtig findet, so, selbst wenn man sie bezahlen könnte, und das ist auch ein Problem unter Umständen, weil die einfach alles wahnsinnig teuer geworden ist, und das ist halt so dieses typische Gentrifizierungsding. Wie auch immer. Wir sind wieder hier am Start, ihr habt es gemerkt, das ist jetzt wirklich wieder eine regelmäßige Sache zum Glück, und ich wollte ganz am Anfang nochmal sagen, dass ich mich total gefreut habe über diese ganzen Kommentare. Das waren wirklich etliche, weil ich hatte ja so eine, mehr oder weniger so eine Frage aufgeworfen, oder wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Ja, was soll man machen? Ist total so eine, ja, ist so eine Art Teufelskreis oder wie auch immer, dass man, dass dieses Comic-Ding halt nicht unbedingt wie soll ich sagen, es ist, also ich mache ja die Buchcover und Illustrationen, und da weiß man halt ganz genau, was man hat, also jetzt auch finanziell, sage ich mal. Und eigentlich habe ich so ein bisschen die offene Frage gestellt, sollte man lieber da seine Zeit mehr reinstecken und so ein bisschen, oder sollte man halt sich ein bisschen mehr auf Comics konzentrieren? Und es war halt so ein bisschen dieses, aus den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen daraus geboren, dass da viele Projekte, die ziemlich groß waren oder sind, so irgendwie, ja, angefangen haben oder schon fast unterschrieben oder so, und dann hat es dann doch nicht geklappt, und das war ein bisschen ätzend so. Und jedenfalls das Lustige fand ich eigentlich bei den Kommentaren, dass ich war halt ganz sicher eigentlich so, ich wollte einfach nur das von euch nochmal hören, ja, mach Comics, viel cooler, super und so, aber ich fand wirklich witzig, dass Cracky Jack irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich würde es fast so ein bisschen, ist es deutsch, irgendwie so ein bisschen vielleicht auch deutsch, dieses sichere und so, das hat er gesagt, ja, viel besser so, mach lieber, hat er glaube ich auch so geschrieben, als
ich glaube schon, dass das eine der deutschen Wesensarten mit ist, so dieses auf Nummer sicher spielen, jetzt ohne das irgendwie negativ zu behaften, aber ich glaube, da sind wir schon weniger experimentierfreudig vielleicht als andere Länder, wo auch dieser, da ist aber auch, glaube ich, dieser Jobzyklus an sich, also wenn du den Klischee-Durchschnittsamerikaner nimmst, der macht seinen Job halt nicht von der Wiege bis zur Bahre, sondern der macht halt
35
ganz,
Jahre,
genau. Ja, so ganz oft andere Sachen, ne?
Ja, und deswegen, genau, und er war eigentlich aber auch der Einzige, der so gesagt hat, ey, hier, ich sehe es gerade nochmal, als sicherheitsbewusster Deutscher nehme ich immer den Spatz in der Hand. Und fand ich irgendwie witzig, und ist natürlich was Wahres dran. Und ich bin ja gerade momentan so ein bisschen, wie gesagt, zweigleisig unterwegs, dass ich hoffe, dass ich irgendwie beides so nebenbei jonglieren kann. Das habe ich ja mit Adisik genauso gemacht. Und insofern jedenfalls danke nochmal auch die ganzen Worte. Und ich muss mal sagen, Cracky Jack, du, also gerade halt eigentlich der größte Comic-Fan, den wir wahrscheinlich als Hörer haben, so, der immer alles kennt oder sich dann durchliest oder so total die speziellen Fragen beantworten kann, also gerade aus dem Marvel- und Panini-Universum, und dass gerade er, also du hättest ja sonst nichts zu lesen sozusagen, ne? Also sei doch auch ein bisschen
egoistisch,
ja, und sag einfach, soll doch Helge in die Scheiße sich reiten, ist doch egal, Hauptsache du hast was zu lesen. Also jedenfalls danke nochmal, also momentan ist jedenfalls, falls sich das interessiert, ist immer noch so, dass das eine Ding immer noch nicht ganz spruchfest ist. Erzähle ich dir nachher nochmal was, Daniel, dazu, was ich jetzt hier nicht öffentlich sagen kann, was irgendwie ganz interessant ist. Und wenn das das klappt, dann werde ich das so machen, dass ich halt beides mehr oder weniger gleichzeitig und aber natürlich viel mehr Zeit im Comic stecke. Genau, und noch ein Kommentar, den ich ganz witzig fand. Einer hatte geschrieben, dass ich mich so anhöre, oder war das bei Twitter oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, dass ich so, Helge, du musst doch nicht so hetzen, du musst doch nicht so rennen oder so. Das, ja, nochmal Entschuldigung für die Tonqualität. Also da hat wirklich Daniel eine Menge Zeit reingesteckt, dass es sich wenigstens so angehört hat. Und zwar habe ich letztes Mal irgendwie verpeilt, meine Kopfhörer aufzusetzen und deswegen wurde der Ton von Daniel jedes Mal mit aufgenommen über mein Mikrofon. Also das, ich war da nicht gehetzt, sondern ich glaube, du hast da wahrscheinlich irgendwelche Lücken immer rausgeschnitten oder so. Ja, ja.
Also das ich fand, Problem ist auch, mir ist das auch nicht wirklich aufgefallen. Mir ist zwar aufgefallen, dass während ich geredet habe, bei dir manchmal ein Ausschlag kam, aber ich dachte, du hast einfach, wenn du tippst oder irgendwas machst im Hintergrund, dann passiert das auch. Weil meine Stimme, wenn ich selber spreche, höre ich natürlich im Echo nicht. Und dann beim der Aufnahme dachte ich mal, meine Fresse, ich höre mich da und im Hintergrund kann ja. Und dann habe ich Helge gefragt und er meinte, ja, ja, die Boxen an.
Ja, ich habe echt, also ich habe gestaunt, dass sich nicht mehr Leute beschwert haben. Ich fand es schon trotzdem, obwohl es halt total verbessert war, ein bisschen anstrengend zu hören. Aber ich bin da nicht irgendwie gejoggt oder sowas. Eigentlich habe ich ganz gemütlich hier auf meinem Sessel gesessen, wie immer. Ach so, was ich gerade noch sehe, Daniel hat ja zum ersten Mal ein Profilfoto, auf dem er wirklich zu sehen ist.
Das normalerweise war es.
Ach, okay. Dann habt ihr euch vielleicht gewundert, dass er diesmal, dass er keine Brille mehr auf hat und keine schwarzen Haare, sondern einen wikingermäßigen Rauschebart.
Das machen die Kinder, die lassen einen schlagartig altern. Die grauen Haare sprießen jetzt überall.
Ja, weiß gar nicht, sieht gar nicht älter aus, eher reifer.
Ich musste nur von schwarz auf die andere Haarfarbe kommen, weißt du, deswegen.
Ja. Naja, könnt ihr euch ja mal. Komisch, dass sich ja auch keiner gewundert hat. Naja, vielleicht.
Interessiert, glaube ich, letztlich auch gar keinen.
Genau, ist eigentlich völlig egal. Wir wollen über schöne Comics sprechen und damit fangen wir auch direkt mal an. Ich habe wieder ein paar coole Sachen dabei. Ich glaube, Daniel hat nur Schrott dabei.
Nee, natürlich, Quatsch, wie immer. Wobei das erste.
Auch ein paar ganz coole Sachen.
Du bist zwar erst, du machst mal den Anfang, aber ich habe eins dabei, was mir auch bei mir das erste ist. Also, es ist jetzt nicht Schrott und das ist von Mark Miller und es wird irgendwie als Netflix-Serie oder als Film auch vertreten. Würde ich sagen. Also verdreht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber meine Fresse ist das ein. Also es war irgendwie, also für mich, uninspiriert irgendwie. Ich habe das mal hinterher erst mitgekriegt, dass das die Serie war oder dass der Netflix da Werbung gemacht hat oder so. Ich bin mal gespannt.
Ach, das gibt's auch schon?
Es soll kommen, glaube ich, demnächst. Also nee, es gibt's glaube ich noch nicht, aber da bin ich mal gespannt. Also so als Action bring, boom, bang, mag das vielleicht gehen mit entsprechenden Special Effects und so, aber so als Comic, da war irgendwie, kommen wir später dazu. Machen wir erstmal deins.
Genau, vielleicht nochmal als Spoiler, weil du jetzt gerade schon Netflix gesagt hast, wir haben nachher auch noch eine andere Serie, Comic-Serie, die jetzt eine Netflix-Serie ist im Programm und zwar Umbrella Academy, darüber sprechen wir nachher auch noch, aber das ein bisschen später. Genau, das erste, was ich vorstelle heute ist Waffe H. Weapon H oder so heißt es. Und die Waffe H, das ist Hulk eigentlich mehr oder weniger oder das Hulk-Gen oder so ähnlich. Und ihr kennt ja wahrscheinlich Weapon X. Das ist ja so eine auch eine Serie, die, also eigentlich ist ja dieses Projekt sozusagen von den X-Men, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, mich hat es natürlich interessiert, weil es irgendwie wieder was mit Hulk im Endeffekt zu tun hat. Nicht so ganz wirklich. Aber dazu vielleicht ein bisschen später. Also dieses Comic ist halt wieder von Greg Peck. Irgendwie ein cooler Name ist
ja auch. Ja, gefallen, cool. So finde ich. Aber das Ding so an die schwarz-weiße mit Gregory Peck, muss ich da immer denken. Aber dann muss ich mich da.
Kenne ich gar nicht.
Gregory Peck? Ah, bestimmt vom Ansehen. Ja, Schwarz-Weiß-Filmstar. Dein berühmtester Film ist wahrscheinlich hier, wer die Nachtigall stört. Da spielte Gregory Peck in die Hauptperson, Atticus Finch. Du alter ja auch nur auch wieder nicht so viel älter als du. Bitte.
Die wahrscheinlich liefen die damals nur bei euch im Osten.
Achso, das kann natürlich sein.
In der Möglichkeit war das. Naja, jedenfalls, cooler Name, aber darum geht's ja jetzt nicht. Der hatte eigentlich meinen Lieblings-Hulk-Comic, glaube ich, gemacht, dieses Planet Hulk und auch World War Hulk, was ja eigentlich, glaube ich, ziemlich viele ziemlich schlecht fanden, fand ich eigentlich auch noch ziemlich cool und das hat er ja auch geschrieben. Und da habe ich halt gehofft, dass es vielleicht wieder ein bisschen in die Richtung geht. Und tatsächlich finde ich das Prinzip bei der Story ist wieder so ein bisschen das Gleiche, aber ich erzähle erstmal, worum es geht vielleicht. Und zwar diese Waffe H, wie ich schon meinte, ist halt von diesem X-Programm X-Men-Programm, so dieses, ja, man weiß ja, dieses Mutanten-Programm sozusagen. Das ist so ein, nicht das, sondern eher, oder Waffe H, halt dieses Monster. sozusagen, ist so ein veränderter Soldat, der so eine Mischung eigentlich, wenn man ihn erstmal sieht oder so wird er auch sozusagen angeteasert, das ist so der, ja, worauf dann die Leute vielleicht auch am meisten Bock haben, so eine Mischung aus Hulk und Wolverine, also es ist Hulk mit diesen Metallklauen an den Händen, es ist allerdings auch dieser graue Hulk, also dieser, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ne, dieser Original-Hulk, der war ja, in den ersten Heften war ja mal grau und dann war halt das Problem, dass die irgendwie das mit dieser Druckerschwärze nicht so richtig hinbekommen haben, dass der Grauton organisch war, also der war halt einmal viel zu hell, einmal viel zu dunkel, deswegen haben sie den nach so ein paar Heften dann auf grün umgewitscht. Jedenfalls hier ist er wieder grau und hat diese Klauen von Wolverine und auch noch so ein paar andere Metallstacheln hinten am Rücken sozusagen. Und eigentlich ist er aber, also besteht dieser Waffe H aus Hulk-DNS mit, guck nochmal kurz, also Adamantium. Ich glaube, das ist dieses Zeug, was halt diese Krallen von Wolverine halt auch macht. Weißt du das sogar genau? Ja,
ja, das ist dieses Adamantium. Das ist damit, da sind daraus bestehen die unzerstörbar, unkaputtbar, tralala, irgend sowas.
Genau, und das ist halt um die Knochen auch noch und diese Stacheln aus dem Rücken sind wahrscheinlich auch dieses Material. Dann halt diese Krallen, dann Genmaterial von Wolverine auch so noch, dann auch Genmaterial von Lady Deathstrike und Warpath, Domino und Sabertooth. Also außer Sabertooth hat mir ehrlich gesagt, Lady Deathstrike habe ich schon mal gehört, weiß jetzt aber ehrlich gesagt richtig nichts mit anzufangen, weiß wahrscheinlich
alles wieder Cracky Jack. Nee, sag mir aber auch nichts gerade.
Ja, also jedenfalls irgendwelche Typen und so diese ganzen Fähigkeiten sind sozusagen dort in ihm vereint und das Ganze funktioniert auch so ähnlich wie bei Hulk, also das heißt, er ist eigentlich ein ganz normaler Mann, so ein Soldat halt und wird dann erst im Kampf zu so einem Hulk-ähnlichen Monster in Grau halt bloß, ne? Und der befindet sich halt hier in diesem Heft, das ist so eine von Panini wieder, so eine schöne Sammlung aus wahrscheinlich wieder 6 Heften oder so, die zusammengefasst sind, ist aber auch noch nicht zu Ende. Jedenfalls ist in diesem Heft befindet er sich auf der Flucht, weil, also er probiert sich zu verstecken und will auch keinen Kontakt mehr zu seiner Frau und seinem Kind, denn das Ganze würde die beiden halt auch gefährden, weil die meisten seiner Gegner kennen halt bisher noch nicht seine Identität und sobald diese Identität raus wäre, würde er halt auch erpressbar sein natürlich. Und seine Frau denkt auch, er wäre tot und würde, also am liebsten würde halt dieser, ich weiß immer gar nicht, wie man den richtig nennen soll, also Waffe H ist irgendwie so ein echt sehr sperriger Name, finde ich. Also Waffe H jedenfalls würde gerne zu ihm zurückkehren, zu den beiden, zu der Frau und dem Kind und denkt auch oft an die beiden, aber wie gesagt, die wären ja dann in Gefahr und er probiert immer so seinen Kopf frei zu bekommen und an nichts zu denken so richtig, so ein bisschen kommt einem fast wie Meditation vor oder so, damit er halt sozusagen einfach die beiden nicht gefährdet. Das ist ihm das Wichtigste, irgendwie, weil er die beiden liebt halt. Ja, jedenfalls gibt es da so ein Energie-Megakonzern, der wird hier irgendwie als der größte Konzern der Welt oder so ähnlich auch dargestellt. Ich weiß nicht, ob der in irgendwelchen Marvel-Heften schon mal vorkam. Roxxon heißt der. Da habe ich noch nie was von gehört auch. Und jedenfalls hat der auch Interesse an dieser Waffe H, an dem Typen. Und der Boss scheint irgendwie auch übernatürlich zu sein. Man sieht jedenfalls, dass er auch so glühende Augen und irgendwie so an einer Stelle sogar Hörner oder so mal bekommt oder so wie so ein Teufel oder irgendwas. Und der versendet halt, dieser Boss versendet verschiedene Monster, die dann Hulk bezwingen oder Hulk halt eigentlich nicht, sondern diese Waffe H halt, die ihn eigentlich töten beziehungsweise fangen sollen. Und diese Monster bezwingt dann Hulk halt immer. Unter ihnen ist Man-Thing. Kennst du den?
Vom Namen her ja. Weiß Gott, von wem was gelesen habe.
Der sieht halt wirklich, also nicht nur, dass der Name so ist, sondern der sieht halt auch total so aus wie Swamp Thing. Und
da ist nur so ein bisschen Elefantenmensch-mäßig, ne?
Ja, der hat halt drei so eine Rüssel irgendwie, ne?
Ja.
Die so runterhängen, aber halt ansonsten auch total mit Blättern zugehangen und so. Auch so ähnlich wie dieses eine, ich hatte doch auch mal so eine Art Swamp Thing-Typen, obwohl, nee, das war eher so ein Hirsch-Typ oder so, aber der hatte auch so ein paar Blätter. Also einmal gab es so ein Cover auch von Hunting Down, war auch so in die Richtung. Aber es ist ganz witzig zum Beispiel, das machen die bei Panini echt immer schön, da hinten drin ist eigentlich nur eine halbe Seite oder so Text, wo die so ein bisschen zu Man-Thing ein bisschen was erklären und das fand ich total faszinierend. Und zwar ist der nämlich eigentlich, also Swamp-Thing ist ja auf jeden Fall viel bekannter, würde ich sagen. Und Man-Thing ist aber schon älter als Swamp-Thing und zwar hatte Stan Lee diese Idee, also die Grundidee. Und dann gab es einen gewissen Jerry Conway, der schrieb dann dieses Script und der wohnte zusammen mit Len Wein und in einer seiner WG halt, ne? Und der fand diese Idee so cool, der hat es halt irgendwie mitbekommen, dass er daran arbeitet und hat halt dann so ein sehr ähnliches Wesen DC einfach gepitcht. Und das war dann halt Swamp Thing. Und natürlich hat dann Marvel überlegt, ob sie vielleicht DC verklagen können, aber da sich halt dieses Man-Thing auch schon an dieses 50er-Jahre-Sumpfmonster orientiert, ich glaube, ist es nicht, heißt es nicht im Deutschen dieses das Ding aus dem Sumpf?
Das ist wahrscheinlich das, dieses, Swamp Thing, ja, das heißt das Ding aus dem Sumpf oder so.
Genau, aber das war ja halt nicht Swamp Thing, sondern, also nicht das von DC, sondern das gab es halt schon vorher einfach, ne? Und deswegen konnten sie, dadurch, dass Man-Thing so ähnlich ist und halt Swamp Thing auch, konnte Marvel halt DC da nicht wirklich verklagen, aber fand ich halt witzig, weil man natürlich, also ich habe das gesehen und dachte so, ey, sieht der echt cool aus, aber ist jetzt irgendwie, haben die hier so ein Joint Venture mit DC oder so, oder ist es einfach nur richtig billig nachgemacht? Und ja, jedenfalls wäre ganz cool, dass sowas mal mit hinten drin steht. Also jedenfalls jetzt nochmal zu dem Heft eigentlich. Die erste Hälfte hatte mir dann ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und zwar war es, wie ich ja schon angedeutet habe, eigentlich immer nur Hulk, beziehungsweise diese Waffe H, kommt einfach von einem Kampf zum nächsten Kampf. Da gab es dann zwar so ein paar Cameos von irgendwie Doctor Strange und so, aber das war, also klar, es macht natürlich Spaß, Hulk beim Kämpfen zuzusehen, aber ich fand so, von der Geschichte war das ein bisschen wenig irgendwie. Aber ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber wie gesagt, es geht danach eh noch weiter, passiert jedenfalls später was, dass ich schon bei Planet Hulk halt ganz cool fand und eigentlich auch bei World War Hulk war das auch so ähnlich. Und was halt vielleicht dieses Prinzip auch von Greg Pak ist, und zwar diese Monster, die Hulk, Waffe H, halt da bekämpft, die kommen dann später nochmal, also die tun sich irgendwie so mehr oder weniger zusammen, ohne jetzt zu viel zu verraten, wie gesagt. Also das heißt, die Bösen, die Aussätzigen werden so ein bisschen zu den Helden dann. Und das ist irgendwie, ja, das kann der ganz, ich finde, das kann der ganz cool schreiben, aber das liest sich irgendwie gut oder macht irgendwie Spaß. Das ist halt so dieses, weiß ich nicht, wenn man, kennt man ja auch von irgendwie Godzilla oder King Kong meine ich, wenn man da manchmal, also wenn man dann auf einmal merkt, es ist zwar ein Monster, aber eigentlich will er einem helfen, beziehungsweise die haben irgendwie andere Beweggründe, andere, noch viel schlimmere Monster, also irgendwie so das Gleichgewicht auf der Erde zu halten oder so, das ist ja so ein bisschen das gleiche Prinzip und das hat mir hier halt auch wieder gut gefallen. Und dann ist halt auch noch so, wie ich schon meinte, dass er zum Beispiel auf Doctor Strange trifft, dann auch noch auf Captain America und ein paar andere und ja, dann hat es mir einfach doch wieder ganz gut gefallen. Auch ganz interessant ist dann, dass zum Beispiel diese Beweggründe von diesem Energiekonzern Roxxon, dass die dann am Ende vielleicht doch nicht nur schlecht sind oder vielleicht doch, es scheint jedenfalls noch, ohne zu viel zu sagen, noch irgendwie einen größeren Gegner oder mehrere größere Gegner zu geben. Und ja, das war halt insgesamt doch dann ein ganz cooles Heft so, was halt, wie gesagt, ja, so am Ende noch so einen Cliffhanger hat oder man, also es geht auf jeden Fall noch weiter.
Das wollte ich gerade fragen, also ist nicht in sich abgeschlossen erstmal dieser erste Band. Also da ist schon noch ein Handlungsstrang, der weiterführt.
Ja, so ein bisschen, man könnte sagen, so ein Teilaspekt ist vielleicht abgeschlossen, aber man merkt halt dann, wie ich schon angedeutet habe, dass vielleicht noch was Größeres dahinter steckt und dass es jetzt eigentlich erst richtig losgeht vielleicht sogar. Und ja, also wie gesagt, mir hat es ziemlich gut gefallen, wobei in meiner Top-Liste halt von Hulk-Comics, also wobei das ja nicht wirklich Hulk ist, aber irgendwie ist es doch einfach nur Hulk, finde ich, mit noch Klauen an der Hand und es ist halt nicht Bruce Banner, klar, aber irgendwie ist schon sehr ähnlich, sagen wir mal so. Und Planet Hulk finde ich trotzdem immer noch am besten und ich glaube selbst World War Hulk, wobei es halt wirklich viele ja wirklich nicht so gut fanden, glaube ich, und Crackerjack zum Beispiel, glaube ich, auch nicht. Selbst das fand ich, glaube ich, noch einen Tick besser, aber es ist trotzdem irgendwie hat trotzdem total Spaß gemacht zu lesen nachher.
Ich habe gerade mal nebenbei geguckt bei Marvel, ob da irgendwas steht, aber das sind, glaube ich, auch bisher nur diese ersten 6 Hefte erschienen, die in diesem Band so zusammengefügt sind. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas sehe.
Also hier steht jedenfalls auch am Ende, weiter geht's im nächsten Band. Also ich glaube,
ja, die also muss es
machen da noch
ja.
was.
Ja, also was ich auch hier, noch ganz ja, schön doch, fand. Nee, ja, Volume 2 ist auch angekündigt. Also da muss es doch mehr geben. Das war noch. Die sind bei Heftausgabe. Oh, das ist bei denen immer so furchtbar. Spielt auch keine Rolle, glaube ich. 12 sind die gerade.
Ja, 12. Das wäre ja dann sozusagen genau. Der zweite Sammelband. Ne?
Genau.
Genau, jedenfalls ganz schön halt, wie gesagt, schon noch mit hinten diesen kleinen Anmerkungen. Und dann gibt es auch noch so die Variant-Cover hinten. Und da fand ich vor allem dieses eine total cool. Ich weiß nicht genau, wie man den Typen ausspricht. Dale Kwon oder so ähnlich. Das war irgendwie einer meiner Lieblingszeichner immer, was Hulk angeht. Der hat so ein total abgefahrenen Stil mit so, also der malt Hulk immer so total sehnig und so. Und der hat halt auch ein Cover gemalt. Das finde ich wieder sehr, sehr cool. Der hat zum Beispiel The Pit dann selbst gemacht. Was also so eine eigene Serie bei Image. Ja. Und The Pit war eigentlich auch wie so ein Hulk. Bloß halt noch ein bisschen anders mit so ein paar Ketten und so um Hals oder so. Aber jedenfalls noch ein paar paar schöne andere Bilder, die man sich angucken kann. Also wieder eine schöne runde Sache. Aber
du hast jetzt auch kein Problem damit, dass das so ein, sagen wir mal, verschiedene Elemente aus anderen Marvel-Figuren jetzt in diesem einen zusammengeflossen sind. Das ist trotzdem noch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für dich, die Figur.
Ja, also das ist ja sozusagen der Gag da dran. Ne? Das ist halt so ein bisschen sowas wie vielleicht diese, ja, halt auch sowas ein bisschen wie Marvel-Zombies oder so, wo man halt mal sowas durchspielt, wie was wäre wenn. Und hier ist es halt einfach so, Hulk hat halt, glaube ich, viele Fans, aber diese Krallen von Wolverine und so, also Wolverine ist ja ohne Zweifel auch einer der beliebtesten, auch was man schon an den Verfilmungen sieht und so. Und einfach diese Kombination aus beiden, also hätte nur gefehlt, dass er noch irgendwie so Spinnenweben schießen kann oder sowas, weißt du?
Ja.
Also genau, die haben halt einfach so ein paar der beliebtesten Helden so zusammengefügt. Ist eigentlich schon ganz clever. Also das hat mich wirklich gar nicht gestört. Eher so, dass es halt am Anfang so ein bisschen uninspiriert, hau drauf mäßig war so. Und ja, genau, halt einfach. Aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist ein Action-Comic. Ich weiß auch immer gar nicht so genau, was ist die Zielgruppe. Ob überhaupt mein Alter noch so richtig die Zielgruppe ist oder ob das nicht auch vorwiegend für Kids gemacht ist oder so. Und die dann halt vor allem die Action oder so da lieben oder sowas. Also ich habe ja auch nichts gegen Action, aber wenn man so ein bisschen halt, wie soll ich sagen, so Fleisch dahinter oder Tofu dahinter, sage ich mal, macht es halt irgendwie noch wertvoller, finde ich, wenn man weiß, oder wofür oder so, Frau und sein Kind und so. Aber ja, hat mir halt anfangs nicht gereicht, aber wieder weggemacht, ja.
Guter Übergang eigentlich, nämlich die ganzen Superhelden, die so bei Marvel und DC und weiß der Teufel was sind. Also ich hatte nämlich einen, also bleiben wir bei Marvel erstmal, der auch für Wolverine geschrieben hat, der für Superman geschrieben hat, der in letzter Zeit durch auch ein paar gute Comics meiner Ansicht nach wieder in Erscheinung getreten ist, nämlich mit Hulk und Kick-Ass, das ist schon wieder länger her, oder Jupiter's Legacy oder Reborn. Was uns eigentlich ganz gut gefallen hat. Die Rede ist von Mark Miller. Und der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, eine neue Serie. Der macht ja nur noch so Pitches für TV-Serien, Filme, Verfilmung. Sprich, eine neue sechsteilige Serie, die bei Image Comic erschienen ist. Und der hat ja sein Miller's World auch irgendwie. Ist der noch Mitbesitzer oder hat er das verkauft an Netflix und Co.? Also irgendwie die Filmrechte gut.
Ich glaube, der ist auf jeden Fall mit drin, genau. Und hat, glaube ich, einfach diesen Deal, dass er 10 neue Serien oder so ähnlich für Netflix mehr oder weniger auch macht. Und deswegen, als du gerade gesagt hast, dass das alles so ein bisschen, ja, also dir komisch vorkommt, die Serie, habe ich auch schon gedacht, naja, das, vielleicht muss er einfach runterreißen und jede dritte ist dann gut oder jede fünfte oder nur eine oder so.
Wahrscheinlich.
Und das wird. Ich glaube, so ähnlich war das. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, so ähnlich war dieser Deal.
Und die Serie wirkt leider so. Das Cover ist eigentlich cool. Also Shark, The Bounty Hunter, davon ist die Rede. Sechsteilige Miniserie bei, wie gesagt, Image Comic.
Ist das ein High-Superheld oder sowas? Oder was ist das, Sharky?
Nee, dachte ich auch. Aber das ist wahrscheinlich eher so Sharky im Sinne von der Hai, der hier und der Hai, der hat Zähne, also derjenige, der das Kopfgeld einjagt. Und das ist auch so ein bisschen ein seltsamer Charakter auf dem Helm. Quatsch, auf dem Cover sieht er ja ganz gut aus. Da hat er seinen Hut auf, so eine Art Cowboy-Verschnitt mit dem Totenkopf. Dann hier so Village-People-mäßig ein Schnurrbart und die Haare. Und wenn er die Mütze aber abnimmt, hat er dann halt oben Glatze. Also so fast 70er-Jahre-Klischee-mäßig so ein wenig. Und okay. Was mich bei der Serie stört, bei dieser Heftserie ist, dass das Bild, das so vermittelt wird, also dieses Flair, was ich nach der ersten Heftausgabe hatte, und ich, wie gesagt, ich habe auch kein größeres Interesse, da wirklich das Weitere zu lesen. Ich würde natürlich vielleicht mal ich bin mir nicht sicher, Serie/Film bei Netflix reinschauen, aber das wirkt halt alles so ein wenig bekannte Elemente aus großen Pötten rausgefischt. Also es gibt so Parallelen an Saga, denn der Sidekick von unserem Kopfgeldjäger, der ist so ein 10 Jahre alter, auch grüner, ich sag es mal, Marsmensch. Ist kein Marsmensch, ist halt irgendein anderer Alien, den er quasi aufgrund seines guten Herzens verspricht, irgendwo hin zu transportieren. Ich sage jetzt nicht weiter wohin. Natürlich auch so mit emotionalen Rollercoaster, wie man es so schön sagt. Ne? Der verspricht ihm das, verspricht es aber nur, weil er gerade irgendwelchen Sexverkehr mit einer quasi gestört wird, und damit er weiter zum Schuss kommt, sagt er, na gut, Zwerg, ich helfe dir, ich treffe dich morgen dort und dort und nehme dich mit. Dann fliegt er weg, das ist wie gesagt nur Heft 1, also kein großer Spoiler, fliegt weg, kriegt ein schlechtes Gewissen und sammelt ihn dann doch wieder ein. So, wie gesagt, er, Kopfgeldjäger, hat dann natürlich einen Auftrag an der Backe, der dann das ganz große Geld bringt, und wie sollte es anders sein? Also wirklich drehbuchmäßig, klischeemäßig, gibt es natürlich auch noch einen Gegenspieler, der auch davon Wind bekommt und fragt dann, bekommt denn hier Sharky, kriegt er den Zuschlag oder will er, da ist er auf dem Weg dorthin und da sagen sie ja und natürlich ist er dann auch wieder da und hilft dann mit. Das ganze Bild rein optisch erinnert so aus einer Mischung für mich so aus Star Wars, dann The Fifth Element und dann so Elemente von Saga und das alles irgendwie in eben so eine Kopfgeldjäger-Geschichte und das fand ich ein wenig, weiß ich nicht, blöd oder halt uninspiriert und das Ganze, also vom
Also es ist auf jeden Fall eine Standard Science-Fiction Serie dann quasi?
Ja, ich denke also, mal schon, irgendwie schon. Also da ist für mich jetzt persönlich war jetzt da nichts inspirierendes, Neues, irgendwie Kreatives. Es gibt zwar eine Szene, die fand ich irgendwie ganz cool. Also den ersten Auftakt, den er hat, der kann sich dann so in ganz viele Teile zerteilen und wenn halt ein Teil von ihm als Minimensch davonkommt, dann ist er quasi geflohen. Das war irgendwie ganz nett, aber da wartet man schon drauf, wie das dann nachher in der Serie umgesetzt wird. Das Artwork ist per se nicht schlecht und auch die Farben. Also das Artwork ist von Simon Bianchi und das Coverart, die Farben, wo waren denn die? Steht ja von der ganzen Heft. Die sind auch nett. Farben. Ist auch Simon Bianchi. Also Artist und Colorist ist Simon Bianchi und Letterer ist Peter Dorothy. So rein optisch, da ist jetzt nichts verkehrt dran. Ne? Da habe ich gar keine Probleme damit, aber die Geschichte überzeugt mich nicht so. Das Artwork ist dann auch nicht so herausstechend, dass du sagst, wie bei The Middle West zum Beispiel, allein deswegen würde ich es gucken. Also es ist dann schon so, wie man so schön sagt, so generisch und auch die ganze Welt darum, also seine Geliebesgespielin, die ist so ein Mädel, das so halb Roboter, halb Bionic schon ist und die quasi darauf spart, sich komplett zu einem Roboter umbauen zu lassen. Und er sagt, na gut, dann haben wir nur so lange Sex, wie du halt irgendwas Reizvolles an dir hast. Das ist also Sex, Gewalt und gute Laune so ein bisschen. Und wie gesagt, und dieser 10-jährige Typ, der da kommt und so auf einen, ja, meine Eltern sind tot und bring mich bitte dahin zu meinen letzten lebenden Verwandten. Das wirkt rein optisch auch so von diesen Kulleraugen, wie gesagt, hat mich ganz stark an Saga erinnert. Also da sind einfach Elemente genommen worden, die dann in eine Geschichte zusammengewürfelt wurden. Der Kopfgeldjäger fährt so einen alten Ice-Cream-Truck, also Flieger ist das natürlich, das ist ja ein Weltraumgefährt. Das gab es halt auch schon in diversen anderen Büchern. Also da hat man sich bei ganz vielen Elementen irgendwie bedient und dann da was zusammengebastelt und wie gesagt, so eine ziemlich krude Geschichte, die auch so vom Cliffhanger, ne? Wie gesagt, dann sieht man diesen bösen Gegenspieler, der dann nochmal plötzlich mit ins Boot reinkommt und ja, nee, also ich muss sagen, bin ich ein wenig enttäuscht, aber wie gesagt, mit dem Hintergedanken, wie du es schon gesagt hattest, dass da vielleicht einfach so die Geldmaschinerie von Mark Miller, von Miller World angeschmissen worden ist, könnte ich mir gut vorstellen, ja, der muss halt irgendwas abliefern und Netflix und Co. kaufen dem quasi auch alles ab, was er hat, ne? Die machen
also sagen
halt
wir
alles.
Mal so, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Saga oder so nicht kennt, ne? Und vielleicht als Netflix da auch jetzt nicht so einfach rankommt und dann einfach so ein paar Versatzstücke bekommt und eigentlich, sage ich mal so, was du vielleicht als Comic-Fan oder so jetzt schon so ein bisschen langweilig und uninspiriert vielleicht findest, ist halt eventuell für andere halt dann trotzdem noch ziemlich originell. So, weißt du, dass er einfach so ein bisschen was zusammengeklaut hat, was dann ja am Ende so
fürs
Fernsehen jedenfalls so noch nicht da gewesen ist. Keine Ahnung. Aber kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, das ist bei, also ist Miller World jetzt ein eigener Verlag oder wo findet man das Comic überhaupt?
Weil bei Image Comic. Das ist bei Image Comic erschienen, okay. Aber ich dachte ja, dass diese Produktionsfirma halt Miller World, also wo quasi alles unter seinem Dach gelaufen ist, darüber die Filmrechte laufen irgendwie. Früher hatte er das ja auch, da stand das, glaube ich, im Heft immer hinten drin, dann, dass es ja hier ein Teil von Miller World ist. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr hier. Da ist dann einfach Schluss. Also das ist schon irgendwie
okay, weil jetzt verstehe ich. Es gibt nämlich bei Image auch ein anderes Comic, was Sharky heißt und was auch gar nicht so, also es hätte fast auch gepasst mit so einem Rocker-Typen irgendwie.
Nee, das ist Sharky the Bounty Hunter. Das ist
jetzt habe ich es gefunden.
Also letzten Monat erschienen, ist relativ taufrisch. Ne? Ich denke mal, auch jetzt jeden Monat eine Ausgabe kommen oder so. Nicht jeden Monat, das wäre ja ein bisschen. Doch, jeden Monat.
Ja, ist,
ne?
Manchmal
März,
so, ja,
April,
ist manchmal so, ja.
April, Mai. Genau. Und ich denke mal, am Ende kommt dann vermutlich die Serie. Ich habe da mal kurz gegoogelt, was zu finden, irgendwann, wann der Release-Termin ist. Leider nichts gefunden.
Also ich wurde sofort auf Netflix weitergeleitet. Da wurde schon die Zusammenfassung geschrieben und so, aber sonst war da auch noch nichts groß.
Wobei da ja einiges kommt jetzt, ne? Das soll ja neben der einen Serie, die wir besprechen, gibt es ja auch dieses, wie hieß es denn nochmal?
Deadly Class.
Deadly Class, ja, ne? Kommt ja auch demnächst irgendwie als Serie.
Das habe ich mir auch schon besorgt, das werden wir vielleicht nächstes Mal besprechen oder ich werde noch so mal vorstellen. Das können wir dann.
Das hat mir ja sehr gut gefallen, das habe ich ja auch schon mal besprochen gehabt. Also das Deadly Class ist wirklich super gemacht. Also das ist einfach...
Wann kommt die Serie? Weißt du?
Du kannst immer Fragen stellen. Also wenn
vielleicht können wir das auch wieder zusammen...
Ja, das können wir nochmal machen dann. Da bin ich auf alle Fälle dabei. Weil Rick
also eigentlich bist du ja der Man für die Serie.
Ja,
also,
aber ich bin ja momentan auch so ein bisschen serienmüde, weil halt auch so vieles... Es ist lange Zeit nichts mehr gekommen, was einen wirklich so, also für mich jetzt, vom Hocker haut. Wahrscheinlich ist es auch so ein Sättigungs, wenn du so viel schon irgendwie gesehen hast mal, von allem so ein bisschen geschnuppert hast und wir machen ja trotzdem den Serienpodcast noch und da siehst du halt auch so, gibt halt relativ viel Mist auch, ne, oder so, wo du sagst, oh, es ist jetzt, muss man jetzt nicht
gucken. Lustigerweise habe ich vorhin mit meinem Vater darüber gesprochen, weil er das so ähnlich gesagt hatte und ich hatte dazu gemeint, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass man halt doch oft dieses zu diesen, was damals bevor es sozusagen diese guten Serien gibt, dass man jetzt langsam doch wieder so eine Art Muster erkennt, was dann halt doch wieder alle Serien gleich haben. Also was ich zum Beispiel meinte ist, dass man oft wird so der Schauplatz geändert, also da ist halt einfach eine neue Location und dann sieht man da wieder zwei Leute, die sich unterhalten. Dann springt es wieder weiter und da sind zwei Leute, die sich unterhalten. Dann springt es wieder weiter, dann sind da Leute, die sich unterhalten. Und so ein bisschen, wie soll ich sagen, da wird halt oft die Handlung durch Laber vorangetrieben und irgendwelche Geschichten und nicht durch die Bilder und so, ne? Was
wobei das ja in Zeiten von,
schlechtes Erzählen ist.
Naja, wobei das ja in Zeiten von Netflix schon besser geworden ist, weil man da nicht mehr dieses...
Ist besser geworden?
Dieses Zeitkonstrukt hat, ich muss jetzt einen Block von 40 Minuten füllen, sondern ich glaube, dass man, das hatten wir bei Fortsetzung folgt, dem anderen Podcast so, dass du jetzt als Macher die Chance hast, ich kann jetzt die Länge einer Folge, einer Episode variieren. Ich muss quasi nicht Füllerfolgen haben. Ich mache eine kurze Serie, die hat halt 8 oder 6 Folgen und damit ist Netflix auch zufrieden. Die Folge innerhalb dieser, also die Serie hat 6 oder 8 Folgen. Die einzelne Folge, die kann so von 40 Minuten bis nur Stunde 10 gehen. Das stört die nicht, weil da halt kein Werbeblock kommt, ne? Weil das einfach so konsumiert wird. Das ist schon besser geworden. Aber was mir halt aufgefallen ist, je
aber
mehr
also ich glaube, es liegt auch einfach am Production Value oder so, dass du halt manchmal, weißt du, also selbst bei so Serien wie Game of Thrones, ja, ist es halt, finde ich, schon so, dass man ganz oft dann merkt, ja, jetzt muss halt einfach gelabert werden und da ist halt die ganze Zeit dann irgendwie
da wird gefüllt, glaube ich. Ja, da merkt man, es läuft halt, ne? Das, eine Folge mehr bringt halt nochmal 1 Million plus mehr. Da füllen wir halt noch ein bisschen, da schneidet man 1 und 2. Aber was ich meinte, ist halt eher so, je mehr du Bücher liest, je mehr du so Comics liest, je mehr du halt so Serien gesehen hast, und bei Filmen ist das nicht anders, siehst du manchmal, und das macht dann wahrscheinlich die nicht so gute Serie aus oder das nicht so gute Comic aus, wenn du so diese Strickmuster dahinter merkst. Ja. Ne? Also wenn du siehst, okay, ja, jetzt kommt da eine kurze Figur mit eingeführt, ne? Die denkst du, warum jetzt? Die wird dann das ganze Buch über nicht mehr erwähnt. Und denkst dir, ah, die muss nochmal kommen. Und natürlich kommt sie am Ende.
Ja, genau. Ne?
Und da weißt du halt, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, handwerklich unglücklich gemacht oder man ist einfach zu weit drin in dieser Maschinerie des Denkens, des Schriftstellers oder des Autors, in jeder Form auch immer. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil dann wird man nicht inspiriert oder nicht überrascht und das zeichnet wahrscheinlich meiner Meinung nach ein gutes Buch aus, sondern eine gute Serie. Ne? Aber wenn man halt unbedarft daran geht, ist es vielleicht eine ganz andere Variante, eine ganz andere, ja, ganz anderes Entertainment.
Ja, vielleicht, weißt du, vielleicht wäre es ja so, dass du, wenn du jetzt nicht einen Serienpodcast hättest, dass du dann einfach mal sagen würdest, so, jetzt kein Bock und dann wartet man halt mal auf so einen richtigen Tipp oder mal wieder so eine Sache, so eine Serie, wo alle sagen, wow, das musst du einfach gesehen haben und dann gibt's halt wieder also die neue Variation oder wirklich die neue Idee. Also das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, das ist ja jetzt nicht wirklich beruflich bei dir oder so, aber dass man dann halt manchmal einfach auch konsumieren muss und dann vielleicht in dem Moment gar nicht so einen Bock hat oder so. Ne?
Wahrscheinlich.
Also mir geht's schon oft so, dass ich bei, also gerade bei Comics auch oder so, oder ich merke das auch manchmal bei irgendwie Computerspielen oder sowas, bei so aus dem Indie-Bereich oder so, dass es manchmal wirklich so originelle, coole Stories oder Ideen noch gibt, wo man halt einfach wirklich staunt und das ist zum Glück haben wir ja fast immer bei Hunting Down Comics auch so ein, zwei so eine Dinger.
Ja, aber wie du sagst, Independent-Bereich, halt das sind halt welche, die nicht im Mainstream angekommen ist, die halt noch experimentieren und Sachen ausprobieren und sagen, ich möchte eine Geschichte mal anders erzählen.
Ja, trotzdem, dass ich finde oft, dass diese Independent-Sachen dann auch oft sowas total Sperriges haben, dass die halt so wahnsinnig originell sein wollen und dadurch man halt, also ich finde zum Beispiel, wenn man nachher gar keinen roten Faden oder so mehr findet, weißt du hast halt einfach, wenn so ein vielleicht ein Heft dann im Monat oder ein Buch vielleicht im Jahr dann rauskommt oder so, dann hat man das nicht jeden Faden nicht noch irgendwie im Hinterkopf oder so. Also ich finde, manchmal wird es dann auch so unnötig verkompliziert und sowas mag ich dann auch nicht. Das ist oder einfach auch schlecht erzählt. halt so. Aber du hast natürlich recht, da gibt's natürlich auch schöne Sachen, gerade aus dem Indie-Bereich.
Genau. Die Überleitung war eigentlich die, weil du sagtest, neu und experimentell, und es gibt halt auch wieder einen neuen Publisher am Comic-Markt. Und ich wollte den Link eigentlich nur schicken, und ich wollte mit dir eigentlich gerne über alle 4 Hefte, die quasi zum Release da rausgebracht haben. Die haben ja auch ein neues Publisher-Modell. Also die Rede ist von
TK. Genau, ich habe dir gerade nochmal den Link geschickt, weil ich dachte eigentlich auch, dass wir viel früher fast darüber sprechen, beziehungsweise dass du mich darauf mal ansprichst. Aber wir haben ja, also wir hatten ja beide ziemlich viel zu tun. Also jetzt, um jetzt nicht lange um den heißen Brei zu reden, das ist halt TKO Studios, nennt sich das Ding. Und das ist halt von der Verlag, oder ja, kann man so sagen, von Sebastian Girner, den er da aufgezogen hat mit. Und das, wir können vielleicht das Interview nochmal verlinken, was wir mit ihm gemacht haben.
Der also steckt das dahinter, das war mir gar nicht bewusst gewesen.
Ach, das hast du gar nicht gemerkt?
Nee, da habe ich jetzt irgendwie... Nee. Da hab ich jetzt, nee, nee. Da
hab ich genau, das, der Trick dabei ist, jedes von den Büchern, was hier drin ist, was unter dem Verlag rausgebracht wird, ist halt edited bei Sebastian Girner.
Ah, süßte. Weil die hatten mitgekriegt, kommt ein neuer Verlag, haben sie ganz groß angekündigt, dann waren die ersten 4 Serien rausgekommen. Die Besonderheit war, einfach um wahrscheinlich auch den Buzz zu generieren. Jedes erste Heft umsonst. Ich weiß gar nicht, dass das bei allen anderen nachher auch war. Die haben ja Garth Ennis, was haben die noch?
Jeff Lemire.
Jeff Lemire, genau. Oder Lemire, wie auch immer. Und diverse andere große. Ja, wir sind da.
Ja, Garth Ennis, das erste Heft gibt es ja schon umsonst. Das
genau.
Das ist dieses Server. Ja. Genau. Also insofern, ich glaube, das ist das Prinzip. Und ist natürlich auch clever, weil es ist natürlich so, es gibt das Digitale umsonst. Aber eigentlich, das Geld macht man wahrscheinlich dann nachher mit dem Gedruckten. Und man kann zum Beispiel, was auch witzig ist, man kann das erste umsonst lesen, und in dem Moment sind aber dann wirklich, sobald das erste zu lesen ist, gibt es dann immer alle Hefte schon.
Ja, also verschiedene Formate. Du kannst, glaube ich, digital kaufen, du kannst so eine Collectors Edition kaufen.
Genau, Deluxe Edition.
Und halt ein ganz klassisches, wie jeder es hat, so ein Paperback. Also da gibt es verschiedene Modelle, die dann...
Genau, aber das Witzige ist halt, dass sozusagen von Tag 1 halt schon das Paperback sozusagen verfügbar ist. Das ist nicht so, also die Serien sind dann immer schon abgeschlossen, oder dieser Strang. Das sind halt, glaube ich, bisher sind es, glaube ich, alles so eine 6 Hefte Miniserien, wenn ich das richtig
bekommen habe. Ja, so 6 Hefte so, ne, im Durchschnitt. Oder
genau,
nee,
generell 6 Hefte. Ja, und ja, ich hatte auch eigentlich vor, vielleicht dann alle vorzustellen. Ich habe bloß jetzt gedacht, weil ich das eigentlich letzten Monat schon machen wollte, jetzt endlich mal eins, sonst schaffen wir es gar nicht so.
Dann nehmen wir einfach für nächsten Monat mal die 3 anderen Serien danach auf den Kicker.
Genau.
Wie gesagt, das hätten wir beide irgendwie. Aber.
Genau, vielleicht sind dann sogar in der Zeit, im nächsten Monat sogar schon die nächsten.
Ja, die kommen im Sommer, glaube ich, erst raus. Ne? So, wenn ich habe mal geguckt nebenbei parallel, die sind also für den Sommer angekündigt. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch vorher noch mal ein Erscheinungstermin kommt, aber ich glaube
erstmal. Es wäre ganz interessant zu wissen, hast du jetzt mitbekommen, die Ankündigung, klar, aber ob sich das dann gut verkauft, weil wenn ich ehrlich sein soll, neben Image Comics, also ich finde, das Prinzip ist jetzt als für jemanden, der außenstehend ist, ist es eigentlich genau das gleiche wie Image. Also es sind teilweise namhafte, teilweise unbekannte, alles independent, alles creator-owned, alles alles so abgefahren, also nichts, was man kennt. Also was für mich so wirkt wie Image 2, und es würde mich mal interessieren, ob es noch Platz gibt für Image 2. Weil eigentlich, ich sag mal so, das Interessante oder das Coole bei Image damals war ja, der Markt sah so aus, es gab DC, es gab Marvel, es gab nichts anderes. Also ist jetzt übertrieben, aber die Leute waren angekotzt so, die Creator waren angekotzt, die haben irgendwie nichts von ihrem Erfolg abbekommen, die durften nicht mal ihre Originalseiten behalten. Und dann kam auf einmal, dann haben sich auf einmal ein paar der Top-Leute, Todd McFarlane, Jim Lee und ein paar andere haben sich zusammengetan und gesagt, Joe Matt zum Beispiel noch und so, oder also wirklich die Top-Zeichner, die Top-Autoren haben sich zusammengetan und gesagt, Leute, ab heute gibt's zum Beispiel Spawn, zack. Und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, war halt was völlig Neues, ganz andere Erzählweisen, ganz andere Möglichkeiten. Und heutzutage ist es halt so, ich kann nicht mal alles lesen, was von Image rauskommt. Es ist einfach zu viel und alles ist Creator-owned und so.
Irgendwo gelesen zu haben, dass TKO halt so wir werden es verlinken, also ihr könnt dann, wie gesagt, die ersten Ausgaben immer kostenlos lesen, dass die mit der Prämisse herangegangen sind, erstens die Vertriebsstruktur neu zu neu aufzustellen. Also diese klassisches Marketing über, sagen wir, diesen Diamond Publisher oder so, wo das mal geht, über diese Comicläden und dann immer erst Hefte, dann Trade Paperback und sowas aufzuweichen, sagen wir es auf. Ihr könnt hier wählen von Anfang an Heft, digital, Paperback-Ausgabe und eben, glaube, die ersten vier Hefte sind immer Miniserien. Ich weiß nicht, ob das jetzt durchgezogen wird, dass es halt hier nicht so endlos lange Serien gibt, wo man nicht weiß, worauf man sich einlässt, sondern okay, dass du weißt, es ist eine Miniserie, sechs Hefte, danach ist abgeschlossen und damit hast du deinen Fix. Vielleicht gibt es aber noch einen Reboot, ein Volume 2 irgendwie, aber primär eben sechs Hefte oder sieben, acht, was auch immer und danach Schluss. Ne?
Damit also halt wäre ganz interessant, weißt du, das, genau, das Ding ist natürlich immer, also erstens, man meckert immer darüber rum, so, oh, ist endlos, man weiß nicht, wann es vorbei ist und so weiter, ja, als Konsument. Und dann ist es aber so, Star Wars ist zu Ende und die Leute nerven George Lucas, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, ey, bitte mach mehr Teile. Er sagt nein. Dann macht er neue Teile, dann sagen alle Scheiße. Und dann, also weißt du, also was ich damit sagen will, ist irgendwie die Kunden, also wenn die hier einen Superhit landen, könnte ich mir vorstellen, dann ist auch ganz schnell diese Prämisse vergessen, weil, weißt du, man will einfach den nächsten James Bond-Film oder was auch immer, weißt du, oder den nächsten Star Wars-Film oder so. Das, also wie auch immer.
Wahrscheinlich.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Muss man beobachten.
Ich finde es super interessant und super cool. Ich bin halt einfach, ich hoffe, dass es erfolgreich wird. Es kann ja nie schaden, noch einen neuen Player, aber es ist halt, also gefühlt jetzt nicht so, dass alle sagen, es fehlt jetzt gerade an irgendwie einen neuen Independent-Verlag, weil, also, du weißt ja selber, Boom Studios, ne, Vertigo, also alle vom Prinzip her haben für mich so den gleichen, diesen coolen Anstrich, den es halt momentan, den es halt damals so nur bei Image gab oder so, ne, den gibt es jetzt halt vielfach. Aber ich meine, ein neuer Platz, wo neue coole Sachen rauskommen und vielleicht wird es besser kuratiert zum Beispiel, ne? Das war vielleicht eine Sache, die bei Image vielleicht wirklich, die man denen wirklich vorwerfen kann, ist einfach zu viel, ne? Und wenn man jetzt sagt, hier kommen irgendwie 8 Comics oder 8 Serien im Jahr und die sind sogar abgeschlossen, dann ist es halt übersichtlich und man kann die einzelnen Serien sozusagen viel besser voranstellen, so, ne?
Aber du schwimmst halt dann trotzdem irgendwie immer noch als ein Fisch unter vielen und dann wahrscheinlich eher ein kleiner Fisch, außer du hast halt das Produktionsniveau, also Garth Ennis, Jeff Lemire, also dass die Leute, die das machen, sehr hoch. Ne? Aber dann wollen die vielleicht auch wieder mehr Geld haben oder wollen halt mehr beteiligt werden. Gut, wissen wir alles nicht.
Ja, und vor allem, das ist ja auch das Ding, ne? Das, ich meine, du hast es gerade bei Miller angedeutet. Also die machen einfach auch, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, zu viel so, ne? Ich will noch, wir hatten auch nochmal was zu Jeff Lemire sagen, was Black Hammer angeht. Erinnere mich mal vielleicht nochmal dran. Also jedenfalls Garth Ennis und wie auch immer. Also es gibt jetzt auch immer Comics, wo diese ganzen großen Comic-Autoren, also ja, die hauen einfach so viel auch raus. Das hatte ich ja schon mal aufgestellt, diese Frage mal gestellt. Kann man als Comic-Autor eigentlich bei jedem Comic wieder neu sagen, so das ist jetzt diese eine Geschichte, die ich erzählen wollte oder so? Oder ist es halt irgendwann, weißt du noch, da haben wir mal drüber
gesprochen. Ich glaube, das ist wie bei Autoren, ganz ehrlich gesagt auch. Wenn du alte Autoren hast, die über Jahre, sag mal jedes Jahr ein Buch rausbringen oder manchmal sogar mehr, sagen wir mal ein Buch pro Jahr und das ist schon viel. Und das über 50 Jahre, natürlich ähneln sich bestimmte Dinge dann. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also du hast halt eine Handschrift, ja, eine Sprache.
Das, nicht nur das, vielleicht ist es halt auch wirklich so, wie bei dem, wie du es jetzt gerade bei Miller vermutet hast, dass es vielleicht einfach auch so ist, der guckt halt dann auch nur rum, ich muss was Neues machen, guckt so ein bisschen rum, ach, das hat mir gerade gefallen oder das gefällt gerade allen Leuten, also mache ich sowas Ähnliches, zack. Weißt du? Ach so, genau, da ist ja auch interessant. Weißt du noch das letzte Comic, was wir von Miller vorgestellt haben? Kannst du dich daran erinnern?
Wir haben so viele vorgestellt, ich weiß gar nicht, welches Mal. Das ist Jupiter's Legacy, beziehungsweise...
Das war dieses, Fantasy Science Fiction, genau. Das ist Reborn. Ja auch schon, das war auch schon so Saga, wo wir gedacht haben, so, das Prinzip ist ja auch schon so ein bisschen Saga-mäßig, Science Fiction und Fantasy gemischt. Und jetzt macht er das halt irgendwie nochmal. Also wie auch immer, jedenfalls wollte ich damit nur sagen, so einen Namen zu haben, ist zwar cool, aber die machen halt auch nicht, also nicht alles ist wirklich unbedingt oder muss immer Gold sein, aber hier jedenfalls, jetzt fangen wir mal endlich an. Sorry, dass wir so viel darüber jetzt geredet haben. Wir wollten ja eigentlich lieber ihr wollt ja lieber was über Tofu und Tempeh und sowas hören.
Ach, genau, du Tempeh eigentlich selber oder kaufst du nur?
Nee, das habe ich gekauft. Ich habe heute lustigerweise so einen Tempeh-Burger auch gegessen. Also in so einem Restaurant, war auch total lecker wieder.
Ich habe nämlich, nachdem du das erzählt hast, geguckt, man kann das auch selber machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da so noch so ein, Temperaturkammer brauche.
Habe ich mir auch schon
abgeschreckt.
Angeguckt. Das Witzige ist ja, dass es, glaube ich, wieder Sojabohnen oder sowas
ist. Ja, ja, es sind Sojabohnen gekocht irgendwie. Oder man, also kannst du unterschiedliche Varianten, dann du kannst auch andere Sachen.
Ja, ja. Irgendwas, ne?
Und dann mit so, nee, so mit einer Pilzkultur irgendwie. Und dann wächst so ein Pilz drum, verbindet. Du musst es aber kochen, also musst es braten.
Eklig.
Ja, ja, was. Ja. Aber was ich richtig eklig, wo meine Frau sich quasi gegen sträubt, das habe ich gesehen. Ich mochte ja, als ich noch so Käse gegessen habe, diesen richtig stinkischen. Also der so wirklich so.
Harzer Käse so mäßig.
Ja, naja, nicht harzer Käse. Es gibt so, in den Alpen hatten wir das mal gegessen. Den hatten die schon so eingeschweißt, verpackt. Weil den konntest du halt weil nicht offen liegen lassen, weil sonst roch der ja ganz, ganz erbärmlich. Und das vermisse ich so ein klein wenig. Nicht immer, aber manchmal. Und es gibt eine Variante, Stinking Tofu heißt das. Und das ist auch so.
Dass irgendjemand auf dieser Welt ein Produkt kauft, was Stinking Tofu
ja, ja.
heißt.
Also die verkaufen das dann, ich sag mal, in Fernost allgemein auch nur auf der Straße, weil das wohl so stinken muss irgendwie, aber die essen es halt. Und ich frage mich halt immer, wie man davon zukommt, was schon gotterbärmlich stinkt. Ihr müsst mal auf YouTube gucken. Also die Europäer ist nicht für schwache Magen anscheinend oder Mägen. Ist schon irgendwie cool, aber das soll nicht Gegenstand dieses Podcasts. Wenn ich es irgendwann mal geschafft habe, einen Stinking Tofu zu produzieren, ohne dass meine Frau das mitkriegt, werde ich darüber berichten. Aber ich glaube, geruchstechnisch ist das echt schwer.
Da musst du noch irgendwas anbauen bei euch.
Ja, oder draußen im Häuschen. So, ne, genau. Und ich frage mich, ob eine Katze gestorben ist, hier stinkt so erbärmlich.
Ja, das hört sich ja richtig sehr gut an. Also lustig auch, dass ich eigentlich als Gag gesagt habe, wir wollten ja eigentlich über Tofu oder so sprechen. Und gleich zieht der kleine Finger wird hingehalten und,
die gleiche Katze und
reißt einem wieder den Arm ab.
Genau. Ja, kann da auch
ja, essen, also essen jedenfalls, ist ein tolles Ding. Das stimmt. Jedenfalls wollte ich ja jetzt mal zu den, also ihr erinnert euch, wir hatten über den DKO-Verlag gesprochen.
Das sind Comics machen die, glaube ich, ne?
Ja, Comics machen genau sowas. jedenfalls so von wegen, ich habe, glaube ich, so geendet, dass ja nicht jedes Heft auch gleich gut sein muss, wenn es irgendwelche bekannten Autoren sind. Aber das, was ich jetzt hier gelesen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss ich mal gleich gucken. Die Autoren kannte ich, glaube ich, nicht. Und zwar geht's um The Seven Deadly Sins. Wie gesagt, das ist online. Umsonst könnt ihr das lesen. Es sind 40 Seiten. Wobei, ich glaube, sowas wie 36 oder 32 Comic-Seiten und der Rest ist so ein bisschen so Cover-Kram und so. Der Writer ist, also der Autor, Seth Chun,
Gotham. Ja, noch nie gehört, ehrlich gesagt, ne?
Genau.
Muss man den kennen? Ich bin mir nicht sicher.
Nee, aber lustigerweise, man sieht ja hier schon, die Leute haben halt wirklich bei bekannten Sachen mitgemacht. Spider-Gwen, Paper Girl, Sculpt, Jungle Unchained, Undertow, Turncoat. Also es sind die verschiedenen Leute, jetzt nicht nur der Autor. Also jedenfalls geht es darum, dass jetzt mal ganz generell, es ist eine Western-Serie und erinnert auch so ein bisschen vielleicht an diese Serien, die in letzter Zeit, oh Mann, jetzt kann doch nicht sein, dass hier gerade der Name nicht einfällt.
Das wird noch schlimmer,
Jungle Unchained und so.
Ja, ja, doch.
Ja,
ja.
Da
gibt es auch europäische Serien, da gibt es eine Blue.
Tarantino, genau.
Mit Tarantino, was? Blue, irgendwas? Blue Beetle. Auch eine
ich weiß, was du meinst. Das ist der von Möbius, die Serie, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Genau, da gibt es eine coole, ja. Aber sie jedenfalls, so diese Western-Serie erinnert mich so ein bisschen an die Sachen von Tarantino. Der hat ja zwei so eine Serien gemacht, zwei so eine Filme in letzter Zeit gemacht. Also so ein bisschen brutaler, auch mit irgendwie schwarzen Cowboys und so, was ja sonst normalerweise bei diesen Spaghetti-Western und so auch nicht vorkommt. Jedenfalls, es fängt so an, das Heft, dass Indianer angreifen, also richtig diese, ja, so barbarisch geschminkt und so, also so richtig gruselige Typen halt irgendwie. Unter ihnen ist auch ein Weißer, was irgendwie schon ganz cool ist, der sich auch so schminkt und so. Und man sich so ein bisschen wundert oder das ist halt wie so ein kleines Rätsel vielleicht, was ist das für ein Typ? Und die entführen, also die töten, sind halt eine der krassesten der Banden oder wie auch immer, die halt gerade da so durch die Länder ziehen und Leute umbringen und die entführen halt am Anfang so ein Baby und der Häuptling, der nennt sich Black Cloud und das Markenzeichen von dieser Gruppe oder dieser, wie nennt man denn sowas? Diesen Stamm, würde man wahrscheinlich sagen.
Diesen
Stamm ist halt, dass die den Opfern nicht nur den Skalp nehmen, sondern auch noch die Ohren zum Abschied abschneiden und ja, wir springen dann halt weiter, also wir haben halt einmal diese Gangster wurden, nicht Gangster, diese Indianer wurden halt eingeführt. Danach springen wir rüber zu so einem Gangster, der gerade überwältigt wird und in den Knast gebracht wird. Allerdings wird er, also man kriegt so ein bisschen mit, dass er eigentlich jetzt nicht nur böse ist, sondern dass er auch seine Beweggründe hatte, dass er irgendwie seine Familie was angetan wurde. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ihr könnt es wie gesagt ja selber lesen. Und er sich eigentlich nur rächen wollte. Insofern so ein Gangster mit Herz oder wie auch immer. Also man kann jedenfalls ein bisschen mit ihm mitfühlen. Und in diesem Gefängnis, in dem er dann eingeliefert wird oder bei diesem Sheriff, da gibt es halt so eine illustre Gruppe von Gangstern, die alle so ein bisschen ihr Spezialgebiet haben. Also sowas wie Schlösser knacken zum Beispiel. Und die sind auch alle äußerlich maximal unterschiedlich, sage ich mal. Also da gibt es natürlich Weiße, ist klar. Es gibt aber auch eine schwangere schwarze Frau. Dann gibt es so einen sehr schweigsamen Chinesen, wo man gar nicht weiß, ist der vielleicht taub oder stumm oder versteht ja die Sprache nicht. Dann gibt es einen sehr dicken, korpulenten, sehr kräftigen Typen, der im Gefängnis ist, weil er bei so einer Belagerung oder so ähnlich, glaube ich, 3 Soldaten aus seiner Einheit aufgegessen hat, weil es halt nicht zu essen gab. Oder das ist vielleicht auch nur ein Gerücht, aber einen hat er mindestens aufgegessen, glaube ich. Und dann gibt es, da in dieser Gruppe ist auch noch der beste Schütze des Wilden Westens. Also alle sehen halt originell aus. Also der zum Beispiel ist so geschminkt, so ein bisschen, also sieht halt fast aus wie eine Frau oder eher so androgyn, vielleicht so ein bisschen wie David Bowie oder sowas. Und dann gibt es noch, glaube ich, so eine Schlossknackerin, nenne ich sie jetzt mal, die wiederum aussieht wie so ein Mann eher. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss dich mal fast durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, es sind 7 Stück jedenfalls, weil das Comic heißt ja auch The 7 Deadly Sins. Habe ich das überhaupt gesagt? Weiß ich gar nicht. Heißt jedenfalls so. Genau. Ich glaube, das sind 7. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich deswegen. Und da gibt es jedenfalls, also diese Typen, die lernen wir halt alle so ein bisschen besser kennen und wie die untereinander so miteinander umgehen. Und zwar werden die, also in diesem Gefängnis beim Sheriff lernen wir sie kennen und dann werden sie in so einem Hochsicherheits-Kutschentransport, also so, ich weiß jetzt nicht, wie man das anders nennen soll. Also
Gefängnistransport eine Kutsche, wahrscheinlich, ne?
Genau sowas, aber die ist halt komplett aus Metall, diese Kutsche oder dieses Gefährt, also so ein wirklich so ein Hochsicherheitstrakt sozusagen auf 4 Rädern mit Pferden vorne dran und auch beschützt von Cowboys sozusagen, von Gesetzeshütern und die sollen halt dann ins richtige Gefängnis transportiert werden, beziehungsweise an den Galgen gebracht werden, weil das sind, also die meisten von denen, ich glaube nicht ganz alle, ich glaube diese Schlossknackerin, die hat eigentlich nur irgendwie, soll irgendwie ein halbes Jahr oder 3 Jahre oder so ähnlich in Knast und die anderen sind aber, glaube ich, fast alle zu Tode verurteilt und da gibt es aber zuvor dann noch so einen rätselhaften Priester oder sowas, also so ein Gottesmann, sage ich mal, und der gibt einem der Gefangenen so, ach, du bist noch nicht verloren, du kannst es doch schaffen, packt er ihm so eine Bibel ins Hemd und die sind dann jedenfalls auf diesen Gefangenentransport, also ich erzähle jetzt schon relativ viel, aber ein bisschen muss man auch erzählen, sonst weiß man gar nicht so richtig, wo es hinlaufen soll, aber man kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, also jedenfalls diese Gefangenen, die, man merkt schon, die können sich halt alle überhaupt nicht leiden, streiten sich, prügeln sich, der Dicke wird von dieser Frau, die wie ein Mann aussieht, als Schwein bezeichnet und beginnt dann so zu weinen irgendwie, was irgendwie auch ganz cool ist, diese Gegensätzlichkeit und dann fällt halt dem einen Typen auf einmal die Bibel raus, als sie sich so ein bisschen rumkloppen oder so und fällt auf den Boden und dann kommt da so ein Dietrich zum Vorschein und man denkt sich schon, ach krass, dieser Priester, der wollte die anscheinend, irgendwie, der will denen helfen oder so und jetzt bekommen halt diese ganzen Gangster daran mit, ey, wir schaffen das hier alles nur, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, weil das ist immer noch eine Hochsicherheitskutsche und dieses ungleiche Team muss dann halt mit diesen verschiedenen Spezialfähigkeiten zusammen agieren, um da aus der gepanzerten Kutsche rauszukommen. Und ja, das erinnert halt so ein bisschen vielleicht an so eine, also sowas macht, finde ich, einfach irgendwie immer Bock. So, das ist halt dieses, ich glaube, Ocean 7 hieß der erste Teil oder so. Oder diese Art von Film, die kennt man ja.
Ocean 11 meinst du?
Also Ocean 11? Ah ja, kann sein. Genau, oder? Da gibt es, glaube ich, so mehrere von.
Ocean's 8 also ist, glaube ich, das ist mit dem weiblichen Film, also wo Melissa Cartridge damit spielt, glaube ich.
Ja, ich glaube, da gibt es genau, stimmt, 11, 12 und 13 oder so gibt es, glaube ich, auch noch irgendwie so ähnlich heißen die Dinger, genau. Und jedenfalls, genau, Ocean 7 habe ich jetzt wahrscheinlich nur gesagt wegen 7 Deadly Sins. Jedenfalls, dieses Prinzip kennt man ja so ein bisschen, diese total spezialisierten Typen, die sich dann irgendwelche coolen Sachen ausdenken. Und hier ist es halt auch so, dass dass man halt irgendwie das Gefühl hat, die wachsen bestimmt jetzt so richtig zusammen, können sich zwar nicht so richtig leiden, aber das gemeinsame Ziel treibt die halt an. Und zwar, also die kommen dann tatsächlich, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die kommen da irgendwie raus und merken schon, sie werden wieder verfolgt. Ja, das ist dann allerdings dieser Priester und der hat dann so einen Auftrag und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also Ja, ich denke mal, das hat wahrscheinlich noch irgendwas mit diesen entführten Kindern am Anfang zu tun oder diesen einen Kind. Das wird irgendwas damit, weiß ich nicht, vielleicht ist es der Vater von dem Kind oder vielleicht ist es das Kind und spielt alles später oder was auch immer. Aber das, und es geht wahrscheinlich jetzt gegen diese, also die werden wahrscheinlich gegen diese Indianer gehetzt oder so, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Aber ich finde, dieser Aufbau von dieser Geschichte, der hat schon auf jeden Fall, der macht schon Bock auf mehr und man kann sich schon sehr gut vorstellen, dass das eine schöne Serie werden wird.
Wobei mich ja immer so ein bisschen dieses, dieses Wild-West-Szenario abschreckt. Das ist nicht so mein präferiertes Sujet, wo ich mich gerne aufhalte. Aber dieses übernatürliche Element durch diese verschiedenen Figuren im Hintergrund macht die Sache dann schon wieder ein bisschen reizvoller. Also das ist zumindest,
ja, finde ich auch. Also so einen ganz typischen Blueberry hieß es.
Genau, übrigens, Blueberry, ich, genau. Ja, ja.
Genau, ich glaube, so ein ganz typisches Blueberry funktioniert halt heute nicht mehr. Du musst halt irgendwie halt diesen Kniff haben, ne? Und als es so angefangen hat, habe ich auch gedacht, ah, okay, ah, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt weitergehen soll. So, okay, die Ohren werden abgeschnitten statt die Haare oder sogar beides und Kinder werden entführt, aber irgendwie hat es mich noch nicht so sehr interessiert. Aber als dann diese ganz unterschiedlichen Figuren, die halt auch einfach als Team so schon cool aussehen, ne? So ein ganz dicker, so ein ganz kleiner, so ein schmächtiger, so eine Frau als Mann, so ein Mann als Frau und irgendwie der beste Schütze der Welt, halt alles so eine Superlative sozusagen, die da zusammenkommen. Das ist halt irgendwie cool. Also ich bin gespannt.
Klingt jedenfalls spannend, ist ein guter Einstieg in diese Reihe. Wie gesagt, ihr könnt euch von diesen ganzen vier Heften jeweils von TKO selber ein Bild machen. Einfach
lest am besten nur verlinkt. Das erstmal.
Genau,
und die anderen drei stellen wir nächstes Mal vor.
Oder lest sie und dann sagt darunter, was es darüber zu sagen gibt. Dann einen kleinen, bevor ich zu meinem nächsten Comic komme, ganz kurzen Schwenk in die Filmwelt, beziehungsweise die hat ja auch basiert ja auf Brian Michael Bendis, Miles Morales, Ultimate Spider-Man. Hast du den Kinofilm gesehen? Der hat ja jetzt einen Oscar gewonnen und Golden Globe gewonnen.
Echt?
Ja, was? Dachte ich für was Animation irgendwas. Doch, der hat was gewonnen. Habe ich im Kino geguckt?
Ich habe gewonnen.
Du hast was gewonnen, genau. Der war jedenfalls sehr geil. Hast du zufällig mal die Comics dazu gelesen von Miles Morales?
Nee, habe ich glaube ich nicht. Und also der Kinofilm, ich habe da so einen Trailer gesehen und mich hat das Ganze immer so ein bisschen an eine TV-Produktion erinnert. Also wenn wir gerade vom Gleichen sprechen, und zwar war das so ein bisschen, das hatte immer nicht diese 30 oder 25 Frames. Also das war immer so ein bisschen abgehackt extra.
Ja,
so.
Ja, genau. Das auf Dauer war das auch ein bisschen anstrengend. Auch, ja. Ja, aber ich fand, das war, der Film, erstaunlich, weil ich gucke selten sowas im Kino, aber ich habe es mit meinem Sohn geguckt und war da sehr, sehr angetan davon. Tat zwar dann irgendwann auch im Auge.
War auch grafisch ganz interessant, ne?
Ja,
sah manchmal so aus wie gedruckt und so, ne?
Mhm. Richtig gut gemacht, also kann man sicher dann irgendwann auch DVD oder Blu-ray oder vielleicht kommt es irgendein Streaming-Dienst deines Vertrauens, aber war nicht schlecht, ja. Das nur mal so am Rande. Also wer das noch überlegt, gucke ich es mal nochmal später oder gucke ich es nicht? Oder es läuft vielleicht nochmal im Kino, jetzt, wenn das hat er, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Ich bin mir Spider-Man. Ja, also zur Not einfach selber nochmal gucken. Weißt, der Film hieß doch Spider-Man ganz normal, ne? Ja, Miles Morales.
Ja, oder wie, war das nicht irgendwas mit Spider-Verse auch oder so ähnlich? Oder?
Ja, innerhalb des Universums, ja. Ihr seht, wir sind bestens. Ich habe den Film gesehen, ich kann den Titel nicht mehr. Ich glaube, der hieß Miles Morales, glaube ich. Aber,
okay. Also,
rüber.
Auf jeden Fall interessant.
Komme ich mal zu meinem nächsten. Und da kann ich es eigentlich dann auch relativ kurz machen. Ich finde bei dem nur, das heißt American Carnage ist eine Sache, die bei meinem alten Hausfreund Verlag, nee, der ist ja mittlerweile bei DC, also Vertigo erschienen ist, ist, glaube ich, keine Miniserie, ist, wenn ich mich recht entsinne, Open End quasi bisher und ist so ein Thriller-Saga, mit der gegenwärtigen politischen Situation so ein wenig spielt, was ich ganz angenehm finde. Du hast so auf der einen Seite natürlich das FBI, das ermittelt, auf der anderen Seite so ein Laienpfarrer, Priester, der so eine Kirche hat und dann so eine weiße Übermenschengestalt, wie heißt denn das, Supremacy? Ist, wie heißt das auf Deutsch? Die weiße Herrenrasse, ne? Die sich so als besser darstellt, die alle anderen so als Abschaum darstellt. Und da ist am Anfang, wird eine Agentin im FBI Headquarter verhört und ihr Kollege, der wurde quasi als, mit dem bösen N-Wort, wir dürfen es ja sagen, als Nigger gehangen, weil er halt irgendwelchen Mist gemacht hat, beziehungsweise vermeintlich Mist gemacht hat. Und sie ermittelt dann und dann geht einiges schief und sie beginnt dann jemanden einzuschleusen und das ist, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt ein 0815-Thriller. insofern ganz interessant gemacht, weil der, man sieht dann quasi plötzlich die Seite dieser, ja, ich sag mal, Neonazis, Herrenrassen, Verschnitt, und die nehmen sich halt diesen vermeintlichen, also Insider, der das da also infiltrieren will, an, der ist halt aus der Welt ausgestoßen, sucht einen Job und bekommt einen Job, wie das halt immer so auch so läuft, ne? Also man nimmt sich den an, und ganz am Ende siehst du halt innerhalb dieses ersten Buches, dass das doch ein alter, verkappter Nazi-Haufen ist irgendwie, die alle Waffen haben, die alle so ein bisschen, alles nur weise, logischerweise, alles so ein bisschen elitär, und mit denen willst du eigentlich nichts zu tun haben, aber die halt innerhalb dieses Clans miteinander ganz gut auskommen, und hast auch eine Liebesbeziehung. Also ich glaube, die Tochter des Chefs dieser Vereinigung bringt halt diesen einen mit rein, der da eingeschleust wird, und irgendwie funkt das zwischen den beiden so ein wenig, hat man das zumindest das Gefühl. Und auch das Artwork ist super gelungen in dem Fall. Das ist so ein bisschen zurückgesetzt, die Farben, ein bisschen düsterer. Also die Geschichte ist von Brian Hill, das Artwork ist von Leandro Fernandez, wobei wieder klischeemäßig Leandro Fernandez klingt so ein bisschen spanisch angehaucht. So müsst ihr euch das Artwork auch so ein bisschen vorstellen. Die Farben sind von Dean White und das Lettering von Pat Brousseau. Ich finde es großartig. Es ist, wie gesagt, ist zeitgenössische Geschichte, ein bisschen Politik, ein bisschen diese Rassenunterschiede und auch dieses, ja, wie kommt man dazu, überhaupt da mitzumachen? Gut, das ist ein eingeschleuster Agent, der auch seinen Ballast hat, aber man hatte das Gefühl, der fühlt sich plötzlich wohl dort, ne? Und man möchte jetzt als Leser rausbekommen, gut, die haben jemanden gehangen, ne? Die haben jemanden gelünscht, also das sind keine Freunde. Und ganz am Anfang siehst du auch, das ist auch so ein, das Umfeld so typisch, also Drogenmissbrauch, irgendwelche diversen Strafen, also es ist straffällig geworden, auffällig geworden, bei dem der da quasi eingestiegen war oder sie eingestiegen war, um was zu ermitteln. Das Kind mit so einer Hakenkreuzfahne zugedeckt und sowas. Also alles keine netten Leute. Wow. Ja, aber ja. Man kann es da kurz machen. Diese Geschichte, das ist gut gemacht irgendwie. Das da unbedingt mal reingucken. Das liest sich gut und ist spannend und ist Vertigo auf eine nette Art und Weise. Ja? Also Daumen hoch, kurz und schmerzlos. American Carnage von Vertigo. Guckt mal rein. Lief jetzt quasi.
Ja, klingt auf jeden Fall interessant.
Ist ja auch schon an, aber ist relativ neu.
Wie bist du darauf denn gekommen eigentlich? Das ist ja schon relativ
Ein Freund empfohlen und gesagt, hier, guck mal rein, das liest sich ganz gut, weil der weiß, dass ich manchmal so ein bisschen, ja, so auf das politische Bild, wir gucken halt ganz viel Zeugs was in dieser Richtung, und sind bisher, glaube ich, 5 Hefte erschienen, oder das 5. erscheint diesen Monat. Merkt also, das ist November, ja, die ersten 4, glaube ich, sind draußen. Habe aber nur das erste Heft gelesen bisher. Und es ist eine ganz düstere und ja, typisch Vertigo, so ein bisschen für den erwachsenen Leser was. Keine Superhelden.
Cool. Ganz, aber jetzt, also erwachsene Leser, aber es ist jetzt auch nicht sowas, sage ich mal, was, also so in Richtung, wie heißt es nochmal, Maus oder so, was man seinen Eltern jetzt geben kann. Also ist jetzt,
das,
so ist
das
auch nicht.
Das,
ne?
Glaube ich auch. Das ist da mehr so schon so. Vielleicht so ein bisschen, wie hieß die, True Detective mäßig, sowas in dieser Richtung. Ja. Also so jetzt nicht mit einem Bildungsauftrag, aber das ist halt so angereichert, angehaucht und sicherlich auch Klischees immer so. Also das ist jetzt, wo man sagt, okay, da werden Klischees bedient.
Ja, cool. Ja, klingt irgendwie interessant. Vielleicht auch mal was man, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so comic-typisch oder so.
Ja, das ist ja das. Man sucht ja manchmal Sachen, wo man sagt, was ich vorhin bemängelt hatte, wo ich sage, weißt du, hatte man alles schon mal irgendwie, war alles schon mal
da.
Ja,
und vor allem, was ich daran wieder ganz interessant finde, es gibt ja halt auch viele so eine Comics, die sich mit Nazis oder mit Nationalsozialismus beschäftigen aus Deutschland. Und da ist es natürlich aber immer sehr, sehr ernst, sehr autobiografisch oder irgendwie. Ist halt doch eine ganz andere Erzählweise dann in dem Sinne, ne? Oder?
Genau.
Würdest du nicht sagen?
Ja, ist ja. Also wie gesagt, du hast halt dieses, du fragst dich halt immer, wie sich sowas geschichtlich wiederholen kann in einem anderen Land, die auch die Nazis besiegt haben, ne? Und plötzlich hast du da so eine Gruppe von diesen elitären, das ist auf Deutsch, naja, halt die weiße Herrenrasse.
Meinst
die
du, da, ist es Herrenrasse, oder?
Ja, ich denke sagen, schon.
Supremacist. Kannst du es nicht mal kurz eingeben?
Ja, warte mal, kann ich ja nebenbei machen.
Also ich würde denken Herrenrasse. Aber eigentlich, in der Herrenrasse, da gibt es auch noch ein anderes Wort für. Warte, wie war das nochmal? Master Race ist eigentlich dieses Herrenrasse übersetzt, ne? So würde ich sagen.
Ich muss mal bei White Supremacist. um rassistische Ideologie, Europäerassen.
Ja, ja, Herrenrasse, ich habe gerade mal eingegeben, wer übersetzt Master Race tatsächlich.
Eine einfache Übersetzung, warum gibt es denn das nicht? Sag mal, wenn
ich, naja, ja. Egal. Sonst,
Leo, warte mal, Leo, Leo ist dein Freund und Helfer. Aber du kannst es trotzdem weiterzählen und ich springe da einfach nochmal rein.
Ja, also wir kommen jetzt nämlich zum, denke ich mal, größten Block heute und zwar Umbrella Academy. Wahrscheinlich habt ihr, also ich glaube, hast du nicht sogar auch das Comic schon mal vorgestellt?
Ich habe das auch schon mal vorgestellt, alle beiden Teile. Ja. Nur mal ganz kurz, also The Premises laut Leo ist halt Verfechter der Vorherrschaft einer besonderen rassistischen Gruppe. Also, ne? Also schon ist irgendwie sinngemäß doch Herrenrasse. Dann meiner
Ansicht nach. Aber lustig, dass man da kein kürzeres Wort für findet. Ne? Kein,
also es gibt so da, der ist so Suprematist. Also es muss es auch im Deutschen geben, wobei ich es so noch nie gehört habe.
Noch nie gehört, ne.
Genau.
Genau, wie gesagt, Umbrella Academy schon mal vorgestellt, ist halt jetzt gerade nochmal top aktuell sozusagen durch diese Netflix-Serie, die jetzt dazu rausgekommen ist. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich zuerst die Netflix-Serie gesehen. Ich habe halt damals, oder das war ja schon ein relativer, also ein ziemlich großes Ding damals, als es rauskam. Ist auch wirklich schon älter, als ich dachte, irgendwie 2005, glaube ich, oder so. Oder
ja, da ist relativ lange Pause gewesen. Und das gleich mal vorweg, da ist über Jahre lang, also über Jahre hinweg eigentlich...
Nee, weil, Entschuldigung, 2008.
Ja, aber trotzdem, es ist ja trotzdem über Jahre hinweg eine Fortsetzung von Umbrella Academy angeteasert worden und die kam ewig nicht und jetzt im Rahmen dieser Netflix-TV-Serie oder auch kurz davor, bin ich mir gar nicht sicher, kam eben auch das neue Heft Umbrella Academy Hotel Oblivion raus. Also da kommt ein neuer Mini-Run.
Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen?
Auf Englisch. Ich glaube, das ist nur auf Englisch bisher draußen. Es sind so ein Mini-6, also sechs oder sieben Teile Miniserie, die da rausgekommen
ist. Mehr war das andere ja auch nicht. Diese Weltunterging-Suite war ja auch nur 6 Bände.
Ja, ja, Teile. Irgendwie so. Aber das, ich fand das halt, habe mich da jahrelang drauf gefreut, weil das halt auch im Prinzip beides, also das Drehbuch, also das Comic geschrieben von, wie hieß er nochmal, der auch Sänger ist. Way. Genau, der ist halt Hans Dampf in allen Gassen, der hat ja verschiedene Sachen parallel da auch dazu gemacht. Und dann das Cover-Artwork von den Brüdern, einen der Brüder.
James Jean oder so, ne? James Jean.
Nee, warte mal, das Artwork von Gabriel Barr.
Genau,
Gabriel
Barr. Das ist von ihm, ja. Aber also großartig. Mir ist es damals aufgefallen durch diese krassen Cover, denn die sind von diesem James Jean oder James John oder so. Und zwar ist es der Typ, der auch die Cover gemacht hat von Fables. Und ja, der hat halt so einen malerischen, aber doch grafischen Stil, was irgendwie total einzigartig aussieht. Und das hatte mir halt damals sofort gefallen irgendwie. Dann ist es halt natürlich so, dass man, wenn man das Heft aufschlägt, wirklich einen komplett anderen Style hat. Das Abgefahrene ist aber, oder was mir auch wirklich dann, es ist so ein, ja, könnte man sagen, so ein bisschen Graffiti-mäßig angehaucht, fast so überzeichnete Charakter-mäßige Figuren, so sehr eckig und so, also so ein sehr eigentümlicher Style irgendwie. Und dann aber das Geniale, was es halt wirklich, wo man vielleicht gar nicht so erstmal merkt, dass es, ja, also man dachte vielleicht auch, dass dieser Kolorist von, es ist halt der Kolorist von Hellboy und da ist es ja eigentlich so, dass man auch denkt, vielleicht ist Hellboy, deswegen sieht es so cool aus mit den Farben, weil halt so viel Schwarz dabei ist. Jedenfalls also irgendwie das wirkt dadurch auch schon richtig cool durch diese Farbwelt. Also hat auch einen sehr schönen Stil, aber erwartet nicht diesen Stil, den ihr von den Covern kennt. Dieses Ding, was halt wirklich ganz interessant ist, dass ich gar nicht, ich habe das zum Beispiel gar nicht mitbekommen, das habe ich jetzt erst in dem Comic im Vorwort gelesen, dass dieser Typ halt tatsächlich dieser krass bekannte My Chemical Romance Sänger ist, ja, ja. Der das hier geschrieben hat. Und das ist halt, das ist ja wirklich eine wahnsinnig krasse, also so, wie würde man es nennen, vielleicht Emo-Core oder so. Also ist jetzt nicht meine Lieblingsmusikrichtung, aber auf jeden Fall richtig gut gemacht so. Und ganz cool, ich fand es immer ein bisschen, glaube ich, zu, für diese Art von Musik fand ich es immer ein bisschen zu lieblich, vielleicht ein bisschen wie für, um die Mädels zu catchen oder irgendwie so, aber keine Ahnung. Also jedenfalls, was ich krass finde, ist, dass dieser Typ halt also so eine krass erfolgreiche Karriere hat als Sänger mit dieser Band, die halt wirklich gut ist so. Und dann es schafft, ein Comic zu schreiben, was tatsächlich auch direkt, das hat doch irgendwelche Awards auch dann bekommen und so, soweit ich weiß, ne?
Da bin ich mir nicht sicher.
Genau, Eisner Awards, beste Serie hat er wirklich bekommen und so. Und ich glaube auch noch ein paar andere. Also das fand ich einfach krass und das wusste ich halt vorher gar nicht, ne? Das war halt, so. Also für mich war es dann.
Ja, ich fand das damals schon immer geil. Und der hatte das, glaube ich, auch so als Ausgleich, wie das manchmal so ist. Also von dem einen Extrem ins andere, ne, um sich das auszulassen. Und der hat ja, das ist ja auch nicht nur sein einziges Comics. Der hat ja Fabulous Killjoys, der hat zwar auch eine Serie. Dann hat er, wie gesagt, sich um das DC-Universum, Doom Patrol und diverse andere Sachen gekümmert. Also der ist halt auch unheimlich rege, ne? Das ist halt nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Sänger mit einer bekannten, einigermaßen bekannten Band, sondern der macht halt einfach Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, und das ist, also das muss ich echt sagen, dass dieses Comic, was ich hier jetzt gelesen habe von CrossCult, das ist halt wieder so die Edition, 22 Euro, da ist halt diese ganze Weltuntergangssuit oder Suite vereint und zusätzlich sind halt, das ist halt so cool, das ist ein Vorwort, ein Nachwort und ganz viele so Making-of-Seiten sind da noch drin und auch noch ein Kurzcomic, was damals beim Gratis-Comic-Tag veröffentlicht wurde und eine Zwei-Seiten-Story, die dann so im Web irgendwie veröffentlicht wurde. Ja, und also zum Beispiel auch so krass, also wir reden jetzt gerade ein bisschen viel drumrum, bevor wir erzählen, worum es überhaupt geht, aber das fand ich eigentlich auch so interessant und zwar sind auch Zeichnungen von diesen, von dem Sänger halt drin, ne? Von diesem Gerard Way und die sind auch nicht schlecht, also die sind sogar richtig gut. Er hat nämlich tatsächlich auch Kunst vorher studiert irgendwo und ja, und daran hat der andere Zeichner sich dann auch orientiert, so ein bisschen oder sogar ziemlich orientiert. Also alles in allem einfach auch ein schönes Paket, wo man so ein bisschen sieht, wie so ein Comic wächst und wie das zu dem wird und was da für Typen hinterstehen. Und genau, was du gesagt hast, da sind halt auch so, da ist so ein bisschen beschrieben, wie diese Arbeitsweise aussah. Und das war dann tatsächlich so, dass er irgendwie auf Welttournee war, also irgendwie in Lateinamerika, in Japan, in Deutschland oder werden so ein paar Länder aufgezählt. Und dann hat er immer so mal 3-4 Tage Zeit dazwischen und hat dann wieder so ein Skript weitergeschrieben oder geschrieben und dann immer dem Zeichner, also es ist ja halt wirklich ein richtiges Teamwork, so ein US-Comic zu machen. Also das heißt, die mussten dann teilweise auch auf ihn warten, weil er halt seine Welttournee hatte und so. Und da wirklich hat es dann nebenbei halt immer geschafft, diese Sachen zu schreiben. Also ihr seht schon, ich schwärme so ein bisschen. Es ist irgendwie cool, dass man
Hast du eigentlich nur das erste halt Buch gelesen, hast du beide schon gelesen? Also dieses
Nee, ich habe nur das gelesen.
Und Dallas, okay. Ich habe beide großartig. Gelesen. Also war auch so eins dieser Comics. Einmal angefangen wegen dieser Verbindung, Zeichenstil, Story und deswegen war ich dann auch ein bisschen traurig, dass dann eben jahrelang eben diese geplante, vermeintliche Fortsetzung Band 3 nie gekommen ist.
Wobei man halt sagen muss, das erste ist auch wirklich ziemlich abgeschlossen und man hat schon
das Gefühl, immer, also
klar will man mehr wissen, man will natürlich mehr wissen, aber es ist so ein bisschen, also es hätte auch viel schief gehen können mit noch einem neuen Band, weil ich meine, es geht hier um den Untergang der Welt, also wie soll man das noch steigern, ne? Da kann man nicht als nächstes dann sagen irgendwie, okay, jetzt ist irgendwie einem Kind irgendwie, das Kuscheltier, der Teddybär geklaut worden. Also da gibt es eigentlich keine Steigerung mehr. Also außer vielleicht den Untergang des Universums oder so ein Quatsch. Aber ja, also vielleicht erzählen wir erstmal ein bisschen was zu der Story allgemein. Vielleicht auch nochmal ein bisschen die Unterschiede danach zum Netflix. Weil wie gesagt, ich habe das Netflix-Ding zuerst gesehen. Das hat mich dann doch sehr erstaunt, wie das Comic dann war. Aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Und zwar, worum geht's? Eines Tages, ich probiere das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Eines Tages werden auf einmal und wirklich halt auf einmal aus dem Nichts sozusagen 43 Kinder geboren und zwar von Müttern, die nicht schwanger waren, also keinen Vater hatten. Das erinnert natürlich jetzt alles, also und auch von einem Tag auf den anderen wirklich, also nicht so, dass wir erst 10 Monate warten müssen. Und das erinnert natürlich jetzt krass irgendwie an irgendwie den christlichen Glauben, also an diese unbefleckte Empfängnis von Maria oder auch diese Geburt Jesus so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das irgendwie beabsichtigt war, aber
stimmt,
es bringt sich natürlich so ein bisschen auf.
Schon.
Und das Witzige ist ja auch, diese Kinder, die da geboren werden, die haben halt alle unterschiedliche Kräfte, sage ich mal. Und irgendwie hat Jesus auch so eine Superkraft. Also als wenn es so ein bisschen, ja, als wenn es so, er sich überlegt hat, ach, was wäre, wenn nicht Jesus einmal geboren wäre, sondern halt 43 Mal und irgendwie mit verschiedenen Kräften und nicht nur übers Wasser laufen und heilen oder sowas. Naja, egal, es waren nur so ein paar Gedanken, die ich hatte. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwas mit zu tun hat. Es ist jedenfalls nicht wirklich ein christliches Comic oder sowas, da braucht ihr keine Angst haben oder euch nicht drauf zu freuen, das ist nur so am Rande. Also jedenfalls versucht dann ein gewisser Sir Reginald Hargreaves oder so ähnlich, so ein richtiger Sir-Typ, also ein richtiger, so wie so ein englischer Adel oder sowas, der versucht, diese alle zu finden und zu adoptieren. Er schafft es dann aber aber nur 7 zu adoptieren. Oder ja, findet nur 7, glaube ich. Und macht aus denen dann so eine Art Superheldengruppe. Denn alle, wie ich schon angedeutet habe, haben halt unterschiedliche Superkräfte. Und sein Ziel ist es, das sagt er, glaube ich, auch der Presse und so. Also er hält es nicht geheim oder so, sondern der macht wirklich ein Riesending daraus. Sein Ziel ist irgendwie, die Welt zu retten. Genau, und das erzählt er auch den Kids immer. Und jetzt vielleicht mal kurz zu diesen unterschiedlichen Superkräften. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, also die werden immer, das ist im Comic relativ kompliziert, und zwar haben die einen Namen, dann haben sie einen Superheldennamen und dann haben sie noch eine Nummer. In der Serie zum Beispiel haben sie den Superheldenladen Namen komplett weggelassen. Also zum Beispiel, also da gibt es halt, warte mal, hast du gerade so einen Namen im Kopf?
Namen habe ich auch nicht mehr im Kopf, ich weiß
nicht. Seance zum Beispiel, genau. Nummer, da gibt es einen, der kann, Tote sprechen oder sowas, also Toten, Kontakt mit Toten aufnehmen, und der heißt dann, glaube ich, noch Seance, und jetzt weiß ich dummerweise nicht seinen richtigen Namen. Der heißt dann Nummer 5 Seance und dann noch seinen richtigen Namen im Comic, was es echt super kompliziert macht, weil das Comic ist sehr, sehr schnell erzählt und die Namen kommen vielleicht ja nur 2-3 Mal im ganzen Comic dann vor. Also einmal als Nummer, einmal als Namen und einmal so, und das, das macht es sehr, sehr kompliziert, finde ich. Jedenfalls, da gibt es diesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es Nummer 5 war. Also einen, der kann Kontakt zu den Toten aufnehmen. Dann gibt es einen, das war, glaube ich, Nummer 5. Der kann so kleine Zeitsprünge machen oder Sprünge durch die Zeit und ist dadurch sozusagen, also wenn man sich mal überlegt, das wurde mir da auch erst so ein bisschen bewusst, wenn man durch die Zeit springen kann, dann kann man natürlich auch einfach, ich sag mal, eine Patrone schießt auf dich und du kannst dann auf einmal hinter dem Typen, der gerade auf dich geschossen hat, wieder auftauchen, weil du ja sozusagen diese Zeit überspringst oder so, ne? Also es macht ihn sozusagen gleichzeitig zu so einem blitzschnellen Typen und er kann dann, er kann halt krasse, also er kann es echt mit vielen aufnehmen, weil er halt einfach so sonst wohin hüpft immer, ne? Und dann gibt es noch einen, der, oder so ein Mädel ist es, das kann so Gerüchte oder Lügen erzählen, die dann wahr werden, und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen anders als in der Serie, weil hier im Comic, ich glaube, das ist in der Serie nicht so, da kann sie auch Ereignisse wahr werden lassen. Also sie könnte zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, da fällt gleich ein Felsen, fällt da vom Berg runter. Ich glaube, sowas geht, sowas funktioniert, glaube ich, bei der Serie nicht, sondern da ist es eher so, dass die Leute dann dir das glauben, was du denen sagst. Also wenn die zum Beispiel, wenn du denen sagst, ich war gar nicht hier, du hast mich nie gesehen oder sowas, dann glauben sie das. Also dann kennen sie dich nicht mehr. Oder wenn du sagst, du bist jetzt ein Huhn, und dann fangen sie an, irgendwie, weiß nicht, Körner vom Boden zu picken oder so ähnlich. Ne?
Muss man sich das mehr vorstellen. So, aber ich denke mal, das ist eher so die filmische Umsetzung gewesen, dass man bestimmte Elemente einfach der Leichtigkeit rausgenommen. Andere sind ja doch schon auch vom Skript her ziemlich identisch übernommen worden. Gerade hier das eine Mädchen. Wie hieß sie nochmal?
Nummer 7?
Wo sie sagt, der Vater nachher sagt, warum darf ich nicht mitmachen? Und sagt, weil bei dir, an dir nichts Besonderes ist. Also,
ach, das ist Nummer 7, genau. Das ist die Geigenspielerin.
Genau, sozusagen. Genau.
Ja, dann gibt es das hast du jetzt ein bisschen was vorgegriffen. Da gibt es nämlich, also es sind ja wie gesagt 7 Kinder. 6 von denen haben halt solche Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel noch einen, der kann sich zu so einem Monster oder sowas machen, oder das habe ich auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil der in der Serie auch weniger eine Rolle spielt. In der Netflix-Serie hier sieht man den öfter mal, dass da so eine Tentakel aus seinem Bauch rauswachsen oder sowas. Und dann gibt es halt diese Nummer 7, heißt die. Die hat nämlich, Vanya heißt die, keine Superkraft. Lass ich einfach mal so stehen kurz. Und ist dadurch halt immer bei diesen Kids so eine Art Außenseiter, weil sie natürlich von ihren Geschwistern nicht so richtig beachtet wird. Alleine schon, weil die halt ihre ganzen Übungen und Kämpfe gegen diese ganzen verrückten Schurken, sage ich jetzt mal, ohne sie bestritten werden. Ne? Also weil die halt nie so richtig dabei ist und da so ein bisschen außen vor gelassen wird. Und der Vater, der verstärkt das alles auch noch so ein bisschen, aber man muss sagen, also der ist ja dadurch, dass er die adoptiert hat, so ein bisschen der Vater, aber er erfüllt niemals die Rolle eines Vaters, sondern ist halt einfach so ein bisschen fies zu denen und sehr, also der will sie wirklich nur trainieren und gibt ihnen sozusagen nie die Liebe, die sie teilweise aber haben wollen. Also ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass sie keine richtige Mutter haben. Und da hat ja dieser Vater, dieser ist halt auch irgendwie so eine Art Professor oder Gelehrter oder so ähnlich. Ja, im Comic, ich kann es ja sagen, da sieht man gleich auf der ersten Seite, glaube ich, dass er gar nicht von der Erde kommt. So, das ist so ein bisschen, ja, also das scheint irgendwie woanders herzukommen, aber es wird nie so richtig auch erfüllt. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, aber will ich jetzt nicht zu viel verraten. Also jedenfalls baut er dann auch so eine Art Robotermutter für die, die dann auch diese Funktion auch nicht so ganz ausfüllen kann, weil sie halt auch einfach ja keine echte Mutter ist, ne? Genau, und jetzt geht es halt im Comic darum, dass wir etliche Jahre in die Zukunft springen. Also wir sehen halt diese Kinder, wie sie so ein bisschen was anstellen, aber eigentlich geht es dann um die Kinder, wie sie im Erwachsenenalter sind. Und die Geschwister sind aber dann keine Gruppe mehr, sondern sind alle verstritten und kommen eigentlich nur noch einmal zusammen, weil ihr Vater, der Name ist mir irgendwie zu kompliziert, dieser Reginald.
Sag einfach Reginald, genau.
Genau, das ist besser, weil der gestorben ist und die sozusagen für seine Beerdigung nochmal in der Umbrella Academy zusammenkommen. Ja, das ist halt ziemlich abgefahren, wo die alle in der Zwischenzeit so waren. Diese Nummer 7 zum Beispiel, die hat sich mit ihren Geschwistern auch Feinde gemacht. Also Nummer 7 ist halt diese Vanya, die kann ich mir irgendwie immer gut merken, weil die halt die letzte Zahl ist und nichts kann sozusagen. Die hat so eine Art, ja, wie soll man es sagen, so ein Aufdeckungsroman oder sowas geschrieben, so ein bisschen wie so eine Bildschlagzeilen, stelle ich mir das vor, wo sie eher die ganze Wahrheit über die Umbrella Academy, also die lässt so nicht viel Gutes an denen und hat so ein bisschen wohl wie halt, also die wahre Geschichte, wie die alle in Wirklichkeit sind und wie der Vater mit denen umgeht und halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen anscheinend ein Buch, was die anderen nicht gut dastehen lässt. Das hat sie in der Zwischenzeit oder deswegen haben die sich vielleicht auch so ein bisschen verstritten oder so. Das ist, wird auch ab und zu, wird immer mal was eingeworfen. Dann gibt's die Nummer 1. Das war halt eigentlich so der leuchtende Anführer immer und der war auch so, ja, würde man sagen Schönling, halt irgendwie so ein cooler Typ irgendwie jedenfalls. Der hatte dann so einen Unfall auch und ist deswegen, da hat der Reginald dann irgendwie ihm helfen wollen und ist deswegen jetzt so ein halber Affe und so riesengroß, also wie so ein Gorilla-Körper mit so einem ganz kleinen Kopf noch oben drauf. So sieht der nämlich jetzt aus, also auch nicht mehr der kleine Junge wie davor. Dann gibt es einen Typen, der die Tentakeln aus dem Bauch wachsen lässt, der ist jetzt gestorben irgendwie in der Zwischenzeit, den gibt es nicht mehr. Und zwar scheint irgendwie Nummer 1 damit was zu tun zu haben. Jedenfalls machen die anderen ihm da manchmal so ein bisschen so Andeutungen oder so. Und dann gibt es noch diesen, der durch die Zukunft springen kann. Und es hieß halt immer, also der Vater hat immer gesagt, ey, spring bloß nicht zu weit. Und der ist aber dann irgendwie zu weit gesprungen. Und der kommt aber an diesem Tag der Beerdigung auf einmal auch zurück. Das Witzige ist, er kommt als das Kind zurück, was wir halt am Anfang auch so mehr oder weniger gesehen haben. Also er hat sich gar nicht verändert, denn er hat sich irgendwie verrechnet beim Zurückkommen oder so. Ist auch eine ziemlich komplizierte und ziemlich große Story, die da nebenbei noch abläuft. Ja, jedenfalls, die Story ist jetzt eigentlich, die treffen sich an diesem Tag. Der, ich glaube, er heißt Nummer 5 oder so. Er kommt halt zurück aus der Zukunft und hat den Weltuntergang gesehen. Und die haben halt wirklich nur noch wenige Tage, um ihn gemeinsam zu verhindern. Und eigentlich muss jetzt dieses Team von verstrittenen Superhelden muss jetzt wieder zusammengeführt werden, um dann diesen Weltuntergang zu verhindern. Und da müssen die jetzt halt so ein bisschen rausfinden, was ist da passiert oder was ist da los. So. Genau. Und dann gibt es halt natürlich ein paar Sachen, die jetzt, also ziemlich viele Überraschungen noch. Ja, ich weiß nicht, willst du erstmal was sagen oder soll ich nochmal was sagen, was mit der Serie so ein bisschen zum Vergleich?
Nee, also weil ich habe ja, wie gesagt, das auch schon mal besprochen, dass zu dem Buch an sich ist immer noch lesenswert. Also ich kannte ja erst die Serie, also die Buchserie und habe dann hinterher die Serie geguckt, aber auch noch nicht komplett. Insofern fand ich die Umsetzung nachher von der Serie auch irgendwie gelungen. Also diese Stimmung wird aufgegriffen, ihr wisst schon, was ich meine. Und war halt eigentlich der Meinung, dass das schlecht machbar ist, das Comic irgendwie ja, umzusetzen.
Genau, das habe ich hier, ja, ich habe mir das sogar hier nochmal extra aufgeschrieben, dass ich das nicht vergesse. Also ich hatte gesagt, ich habe, wie gesagt, erst die Serie gesehen, als ich dann aber das Comic, also die Serie ist schon total abgefahren. Also was ich zum Beispiel nicht erwähnt habe, es gibt noch einen, sowas wie so ein Butler, das ist ein Affe und der hilft diesen Reginald dann immer so ein bisschen und dann hat diese Robotermutter und was auch immer. Also es ist eine absolut abgefahrene Serie mit ganz vielen krassen, seltsamen Sachen, halt wie gesagt Zeitreisen und was auch immer. Man muss aber sagen, das Comic ist halt noch viel, viel krasser. Mhm. Da sind auch viele Sachen, die sie geändert haben für die Serie. Zum Beispiel, nur so als Beispiel. Im Comic, das fängt so an, dass diese Kids als allererstes kämpfen die gegen, ich glaube, Monsieur Eiffel oder so ähnlich heißt der, also diesen Erbauer des Eiffelturms oder so ähnlich, oder irgendwie auch so eine Art verrückter Wissenschaftler. Der hat den Eiffelturm, das ist so eine Art Riesenroboter, und der macht Paris unsicher. Und also wenn man das, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, ey, das hätte man ja niemals für möglich gehalten, dass so eine Story mal zu einer Serie werden kann, weil das halt einfach so over the top ist irgendwie. Und genau, dann, was ich auch, das hatte ich so ein bisschen vergessen zu erwähnen, und zwar dieser diese Nummer 1, der so halb Affe ist, der wurde zum Beispiel auf den Mond geschickt, um da aufzupassen, dass, weil irgendwie dieses, eventuell der, irgendwie soll er Zeichen finden oder so, die mit dem Weltuntergang zu tun haben. Und also so einfach so krass abgefahren und seltsamer Kram. Und ich muss auch sagen, dass dieses, also mir hat das wirklich geholfen, dass ich diese Serie schon gesehen hatte. Es ist auch ein bisschen schade natürlich, weil ich das nicht mehr so lesen konnte, wie, wie du das zum Beispiel gelesen hast oder so, oder wie das Leute lesen, die als erstes das Comic lesen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich diese ganzen krassen Stränge halt ein bisschen besser zusammenbekomme, weil ich diese Serie kenne. Man muss nämlich sagen, dass die Serie halt viele von den Sachen, die hier so angedeutet sind, also zum Beispiel sind da zwei Geschwister irgendwie so ein bisschen ineinander verliebt. In der, also im Comic wird das nur so ganz, ganz wenig angedeutet. In der Serie wird es viel größer gemacht. Und so gibt es ganz viele Sachen, dass zum Beispiel hier dieser Typ, der Geister beschwören kann, der hat halt, ja, der ist ja natürlich klar, dass der sieht halt die ganze Zeit auch so Geister. Und zwar sieht er die Geister immer dann, also das lernt man nur, wenn man die Serie guckt. Ich weiß gar nicht, ob es im Comic so gedacht ist. Aber er flüchtet sich sozusagen in so eine Drogenwelt, um von den Geistern nicht verfolgt zu werden. Immer wenn er sozusagen im Rausch ist, dann sieht er diese Geister nicht. Und so eine Sachen, die sind hier halt, das ist hier so in so einem Nebensatz angedeutet und wird aber trotzdem, also es klappt trotzdem, glaube ich, dass die ganzen Figuren Charakter bekommen, aber es ist halt, also da haben sie wirklich, finde ich, in der Serie an den richtigen Stellen das länger und ausführlicher und besser gemacht. Und was halt so cool ist an diesem Comic ist jetzt, dass die durch diese ganzen Making-of-Bemerkungen und so werden einem ganz viele Sachen halt bewusst. Zum Beispiel gab es da auch noch im Comic, gibt es da so einen Assistenten, so eine Art, soll das ein Inder oder ein Perser oder irgendwie so sein?
Ja, so ein Inder erstmal wirkt das, ne, so mit Turban und so.
Ja, mit so einem Turban. Und irgendwie hatte man im Comic immer das Gefühl, ey, was ist denn das für ein Typ, der da immer hinten mitläuft oder der da an der Tür steht oder so. Ja, mit dem stimmt was nicht, was soll der? Und dann steht da halt nachher in dem Making-of, dass die diesen Typen eigentlich so eine Riesenrolle geben wollten, dass sie dann aber halt gemerkt haben, dass neben diesen Affen-Butler und so, dass die es gar nicht schaffen, den so groß irgendwie einzubringen. Und im Comic, wie gesagt, ist das eigentlich nur so eine visuelle Geschichte, so eine visuelle Auflockerung. Und den haben sie natürlich dann in einer Netflix-Serie weggestrichen, weil das, also auch, finde ich, zu Recht so, weil das halt eigentlich im Comic, die haben wahrscheinlich dann einfach gedacht, der ist irgendwie zu cool designt oder der ist zu interessant oder vielleicht machen wir den später nochmal. Und der steht aber einfach nur im Hintergrund immer, ne?
Mm. Naja, klar, aber das hast halt du halt cool, bei visuellen Elementen immer. Also das, aber ich finde trotzdem, die, wie es gemacht ist, diese Kombination aus beiden zu vermischen, ich glaube, das ist einer der seltenen Fälle, wo es gewinnbringend ist, das Comic zu lesen, vorher, hinterher und die Serie zu gucken. Also es ist so ein harmonischer Effekt, der bereichernd ist, meiner Ansicht nach. Das finde ich irgendwie ja, interessant. Total. Weil das Comic allein für sich ist zwar gut, wirkt aber an manchen Stellen vielleicht auch ein wenig, wo man sich fragt, hä, man muss es mehrfach lesen, also sonst hätte es auch nicht so dieses Publikum bekommen. Also es ist gut, aber da passiert viel im Kopf halt auch und das nimmt die Serie vielleicht einem so ein wenig ab.
Ja, das beschreibt es ganz gut, da passiert viel im Kopf. Man muss halt wirklich sich ein bisschen, wenn da was angedeutet ist, muss man vielleicht auch ein bisschen langsamer lesen und mal ein bisschen drüber nachdenken, ach, das könnte so gemeint sein, dass die ineinander verliebt sind und ach, okay, der ist nicht nur einmal auf Droge, sondern es scheint irgendwie sein Normalzustand zu sein oder das, warum macht er das oder so, da muss man halt viel reininterpretieren, was halt hier wirklich sehr, sehr schnell zum Teil abgefrühstückt wird, was ich auch fast ein bisschen schade finde, also das hätte auch ruhig doppelt so lang sein können, das Comic, aber es funktioniert trotzdem, auf jeden Fall. Ich empfehle vor allem dieses Comic halt auch, gerade in dieser Cross-Cult-Version, weil es halt diese Zusätze hat, also diese ersten Entwürfe von dem Sänger, diese dann gibt es halt noch dieses so ein Extra-Comic, was halt auch ein bisschen mehr über die ganzen Charaktere so verrät, was man sonst nicht erfahren hätte, was aber eigentlich mit der Story gar nichts zu tun hat. Und ja, und halt auch gerade diese Sachen, diese Details aus der Produktion, wie die da vorgegangen sind und wie die das gemacht haben, das macht es halt wirklich sehr, sehr lesenswert. Ich finde aber auch die Serie, also Netflix macht ja echt viele Eigenproduktionen. Das ist ja so eine Netflix Originals und ich finde schon, dass es eine der besten bisher Netflix Originalserien ist. Also da gibt es natürlich auch noch sowas wie, wenn ich Better Call Saul oder so, ist glaube ich auch Netflix Original, ist natürlich auch super und ein paar andere. Aber das hat mir auf jeden Fall wirklich sehr gut gefallen. Hatte so ein paar, finde ich, dann nachher vielleicht so ein paar unlogische Sachen, wo ich manchmal gedacht habe, was ist das denn jetzt oder was soll das denn? Aber insgesamt echt beides sehr, sehr empfehlenswert. Also eine Sache, die ich mich zum Beispiel sofort gefragt hatte, war natürlich, und was sich wahrscheinlich jeder fragt, es gibt 43 Kinder, 7 werden gefunden oder adoptiert. Also ich habe sofort darauf gewartet, dass aus den anderen entweder so eine Art Superschurken werden oder dass die auch noch auftauchen oder dass da, also dass es irgendwie mehr von diesen Sachen noch gibt. Und mich würde dann mal interessieren, ob das vielleicht in den nächsten Comics irgendwie auftaucht, dass es vielleicht eine Umbrella Academy 2 gibt oder dass da irgendwie noch Freunde oder halt Feinde dazukommen. Genau. Achso, eine Sache wollte ich noch sagen, weil es mir jetzt gerade beim Durchblättern hier nochmal auffällt, diese zu den Unterschieden nochmal. Also, dass zum Beispiel hier auch in der Welt ganz normal manchmal Affen rumlaufen. Also irgendwie haben anscheinend die Affen hier eventuell auch durch diesen Reginald oder so eine neue Evolutionsstufe erreicht. Also das ist das, was ich meine, dass es halt noch abgefahrener ist, das Comic. Und auch wenn man ja sich die ganzen Designs der Stadt und so anguckt oder was da so für Leute rumlaufen, das ist halt schon sehr, sehr abgefahren.
Dann lass uns aber, was machen wir so? Dann liest du den zweiten Band nochmal und dann gehe ich beim nächsten Mal auf quasi den aktuellen Run ein und dann können wir dann nochmal da beim nächsten Huntingdown Comics Podcast drüber philosophieren. Zum Abschluss noch mein persönliches Highlight in diesem Podcast, also als Empfehlung, als Comic-Empfehlung und das ist ein Buch, mal wieder, man könnte es fast vermuten, aus dem Hause Image Comics, geschrieben von Gary Witter und der Artist dahinter, also der Künstler ist Derek Robertson und der Kolorist ist Diego Rodriguez und die Letterer ist Simon Boland. Die Rede ist von Oliver, mein persönliches Highlight, so ganz dicht hinter dem, haben wir jetzt ja noch nicht besprochen, Umbrella Academy, ein düsteres Endzeit-Szenario, was am Anfang gerade durch seine Wortwahl auffällt. Das hat so ein bisschen Dickens, ein bisschen Shakespeare, also ist nicht ganz so gestellt, aber man merkt so, das ist halt Sprachduktus, der ein wenig antiquiert wirkt, aber auf eine positive und sehr angenehme Art und Weise. Und wir sehen eine Person, die sich durch so eine Apokalypse hindurch in einem Schutzanzug mit Atemmaske durchquält und wir sehen, dass London in einer unbestimmten Zeit, wo sonst es irgendwie kein Leben gibt, außer ein paar Tieren, wir sehen den Trafalgar Square und. Und plötzlich sind wir in einem Camp, wo gleich auffällt, beziehungsweise ist das so ein graduiertes Auffallen. Erstens gibt es nur Männer. Die Männer sehen aber alle irgendwie ziemlich ähnlich aus und die Person, die da angekommen ist, ist eine Frau in einem Schutzanzug, meiner Ansicht nach wieder mal ein wenig übertrieben mit den Brüsten, aber gut, die ist halt auch schwanger, denn das ist der Punkt, sie gebiert ein Kind. Per se auch kein Problem, aber die dort sind, die Soldaten, nehmen sich dem Kind gleich an und man merkt schon anhand der Dialoge, dass das eben ein, wie soll man sagen, ist etwas Besonderes. Ist. Anscheinend gibt es keine Kinder und es gibt einen, der kennt sich da noch aus und man entscheidet so ein wenig im Sinne von Mowgli, möchte man das Kind behalten, möchte man es aufziehen, weil es gibt da ganz strikte Regeln, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, jedenfalls nicht unbedingt rosig für das Kind. Natürlich entscheidet man sich für das Kind und man springt dann 3 Jahre in die Zukunft und man hat so einen kleinen Sausewind, der da durch diese Apokalypse rennt und jagt und verfolgt wird und man merkt, es hat nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt ein paar Elemente innerhalb dieser Truppe, immer noch nur Männer, alle eben in Kampfuniformen, die mit dem Kleinen da überhaupt nicht zufrieden sind, aber er hat einen großen Beschützer, insofern braucht er sich da keine Gedanken zu machen. Und dann nimmt eben dieser Beschützer ihn an die Hand und man nimmt ihn so ein wenig mit und man zeigt ihm das Londoner Riesenrad, man sieht London an sich und er erzählt so ein wenig die Geschichte, warum denn diese Soldaten auch alle ähnlich aussehen. Das ist nämlich der Punkt. Sie haben zwar alle verschiedene Namen und man sieht, dass das eine Massenproduktion an Soldaten, geklonten Soldaten war, die quasi den finalen Weltkrieg da ausgelöst haben. Nicht alle Menschen sind ausgerottet, jedenfalls ist aber herrscht kein Krieg mehr, aber die ganze Erde ist halt in einem desolaten Zustand und deswegen ist es so bemerkenswert, dass eben dieser Junge, der menschlicher Natur ist, überlebt hat. Und die beiden, sein Ziehvater sozusagen und er, die sind halt beides Weisen in gewisser Art und Weise und die verstehen sich miteinander. Und aufgrund dieser Apokalypse gibt es natürlich auch einen Punkt, warum es keine Menschen mehr gibt. Oder zumindest nur sehr eingeschränkt anscheinend. Also in diesem ersten Teil sieht man eben nur ihn als Mensch und die Mutter am Anfang, die aber gestorben ist, die es nicht überlebt hat. Und ich bin halt tatsächlich gespannt, wie das weitergeht. Das ist jetzt ein Endzeit-Szenario, eine Apokalypse, ein Weltuntergangsszenario der besonderen Art. Natürlich überleben immer ein paar Menschen, die werden nie ganz aussterben. Und das Buch endet mit einem Charles Dickens Zitat: "Surprise like misfortune rarely come alone." Finde ich toll und das verheißt eigentlich schon am Ende, dass da halt irgendwie ja noch mehr passieren wird. Also ein ganz, ganz schönes, interessantes Buch, das Lust auf mehr macht und eben so diese Untergrundszenario und nicht so auf diesen Klischees, was ich gerade schon mal bemängelt hatte, eben vertraut. Und das ist deswegen ist das mein Highlight, wie gesagt, kurz gefolgt nach Umbrella Academy, was wir aber halt später besprechen werden. Was auch interessant ist bei dem Comic Oliver, habe ich den Namen eigentlich gesagt, wenn nicht, dann hier nochmal. Also Oliver ist auch, dass das Artwork eigentlich gar nicht so super ist. Ne? Es ist halt so, man stellt sich so, bei der Weltkrieg ist zu Ende, so ein Deutschland, zerbombtes Deutschland vor, so im Hintergrund Kulisse. In dem Fall ist es natürlich London und Umgebung. Es ist alles sehr düster, sehr braunlastig oder halt so graulastig. Die Töne sind eher erdig gedeckt. Und das Artwork ist gar nicht so faszinierend, auch wenn es natürlich schwerfällt, wenn du so eine geklonte Armee hast, da Abwechslung reinzubekommen. Der Junge fällt komplett aus der Art. Er hat halt Haare, so ein Heißsporn. Trotzdem lebt das Buch definitiv von der Geschichte selbst und da hat es meiner Sicht nach einiges zu bieten, wobei ich gespannt bin, wenn ich es schaffe, werde ich bis zum nächsten Mal den zweiten Teil lesen und dann mal gucken, ob das mit den gleichen Erwartungen so weitergeht, weil ganz am Ende gibt es halt so eine Vorausschau für das Cover Nummer 2, da sieht man dann so ein bisschen, weiß ich nicht, Lack und Leder erscheint, jetzt ist im Februar erschienen, müsste eigentlich auch schon draußen sein, Lack und Leder auch mit so einer Gesichtsmaske und einer, der halt eine Schüssel ihm entgegenhält, also eher so ein bisschen skurril anmutend. Untergrund sieht er aus wie so, ja, Metro-Untergrund, wo der sich Wind bewegt und befindet. Super Buch, ganz anderer Tipp mal. Insofern schaut unbedingt mal rein.
Ja, klingt echt interessant. Also es ist natürlich auch so ein Stoff, der mich immer reizt oder den ich immer ziemlich cool finde. Bin schon gespannt, wenn du hoffentlich das zweite Heft liest, ob es auch so cool weitergeht. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es sozusagen keine Kinder mehr gibt? Weil dann erinnert es mich an diesen Film Children of Man, den ich auch sehr cool fand, wo dann auf einmal ein Kind geboren wird. Also die Gesellschaft wird halt komplett älter und auf einmal wird ein Kind geboren und das wird so ein bisschen wie so ein Heiliger oder so beschützt. Denn natürlich ändert das auch vieles so. Ich will jetzt nicht zu viel den Film spoilern, darum geht es ja gar nicht. Aber das wäre natürlich dann sehr, sehr ähnlich und geht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung von Why the Last Man, was natürlich nie was Schlechtes ist.
Also es ist natürlich ganz stark angelehnt an Charles Dickens, Oliver Twist, aber ob es jetzt da noch mehr Kinder gibt, ob es das einzige Kind ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, wird in dem Comic bisher nicht so thematisiert.
Ah, okay.
Da es andere Menschen immer noch gibt, würde ich es jetzt nicht ausschließen, ja, genau, warum die Mutter dann unbedingt, sag mal, zu diesen Verbanden gegangen ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ging es darum, dass das halt nicht ein rein menschliches Kind ist, sondern dass das so ein Hybrid aus, sag mal, dieser DNA-Kammer großgezogenen und einer menschlichen Frau ist und dass das so dass die Prämisse ist. Deswegen überlebt er dann ja auch quasi dort unter diesem existenziell gefährdenden für Menschen Umfeld London. Also wie gesagt, es hat einige Punkte, aber das ist halt ein gutes Comic. Also das muss dann einfach noch fortgesetzt werden, geguckt werden, in welche Richtung sich die ganze Geschichte entwickelt. Ich werde jedenfalls auf jeden Fall dranbleiben. Klingt jedenfalls spannend.
Naja, mal sehen, wie du nächstes Mal dann darüber redest, wenn du den zweiten Teil gelesen hast. Welcher Verlag war das nochmal?
Bei Image Comic war das Buch erschienen.
Okay. Hört sich auf jeden Fall cool an. Gucke ich mir vielleicht auch mal an.
Da fällt mir ein, Hege, ich sollte dich doch in Bezug auf Umbrella Academy und Black Hammer noch an was erinnern. Beziehungsweise hat man da im Vorfeld kurz darüber gesprochen.
Ja, eine Sache wollte ich vielleicht noch sagen, was mir irgendwie so aufgefallen ist. Ich habe ja dummerweise Black Hammer von Jeff Lemire auch vor Umbrella Academy gelesen. Und irgendwie, also ich habe es ja ziemlich gut so gefunden und so. Also mir hat es sehr gut gefallen. Jetzt aber im Nachhinein, wenn ich jetzt Umbrella Academy gelesen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es echt auch eine ganz schöne Kopie von dem Ding hier ist, oder? Geht jetzt nicht auch ein bisschen so?
Ja, nee, eigentlich nicht so ganz extrem. Nee, ich fand das schon noch zwei unterschiedliche Universen. Also es ist schon angelehnt, vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, aber beim direkten Konsum ist es mir nicht so aufgefallen. Gibt es schlimmere
Parallelen? Also viele von diesen Typen waren halt einfach, finde ich, total ähnlich. Also zum Beispiel gibt es ja hier diesen Erwachsenen, der schon sehr, sehr alt ist, der aber halt ein Kind bleibt.
Ja, gut, ja.
Und genau sowas gab es bei Black Hammer als Mädchen, wo dann natürlich das noch ein bisschen weiter gesponnen wurde, indem man sagt, ja, sie will eine Beziehung eingehen, kann das nicht. Aber genau das Gleiche denkt man dann halt bei diesen Jungen auch. Und da gibt es noch einige andere, die halt sehr, sehr ähnliche Fähigkeiten haben und auch dieses, dass die so zusammen rumhängen und so ihre Problemchen miteinander haben, fand ich dann auf einmal, also ich fand Black Hammer einfach super originell und jetzt, wenn ich weiß, dass es 2008 sowas hier schon gab, dann finde ich es einfach nicht mehr ganz so originell so und habe so ein bisschen das Gefühl, dass der einfach das hier auch nochmal ein bisschen ja umgestrickt hat, nochmal ein bisschen anders gedacht hat, aber macht es trotzdem jetzt nicht viel schlechter, aber ja, wie auch immer. Also ich würde vorschlagen, vielleicht können wir nächstes Mal nochmal ein paar andere Sachen, ich würde gerne den nächsten Band nochmal lesen, vielleicht können wir einfach nächstes Mal nochmal drüber sprechen.
Genau, schieb mal mein Umbrella Academy Hotel Oblivion, ist insofern auch interessant, weil das nochmal diesen Reginald Hagrid, naja, ihr wisst schon, nochmal mit aufgreift und nochmal unter Beweis stellt, wie abgedreht die ganze Sache immer noch ist und wie gut sie immer noch ist und gerade wie abwechslungsreich ja, die ganze Variante ist.
Ich bin auch gespannt, ob meine Idee da vielleicht, dass die anderen Kinder noch auftauchen, ob das noch, kannst du das schon mal spoilern, ob die auftauchen?
Ich glaube nicht, nee. Also tauch okay. Nicht auf. Das bleiben diese sieben in unterschiedlichen Konstellationen, aber bei mir ist auch schon der zweite Band relativ lange her, also im dritten, Anführungszeichen, definitiv nicht.
Okay, dann weiß ich das schon mal. Genau, eine kleine News noch, also es gibt ein Bild jetzt aus Why the Last Man, ein erstes, obwohl die Serie erst 2020 rauskommt. Könnt ihr euch ja mal angucken, fand ich ganz schön, nur so als eine Kleinigkeit noch.
Eine News-Ankündigung hätte ich dann auch noch. Weiß nicht, ob du es gehört hast, es gibt nämlich einen neuen Independent Comic Award, den Ginkgo Award. Der wird 2019 zum ersten Mal verliehen. Eingereicht werden können Beiträge oder Vorschläge bis zum 31.03.2019. Ich werde es entsprechend nochmal verlinken. Es gibt 5 Kategorien und es werden Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro vergeben, die vollständig aus Spenden finanziert werden. Der Hintergrund ist ja, es gab da ja mit dem E-Com-Preis so ein paar Probleme hinsichtlich der Organisation, hinsichtlich der Auslosung der Preise. Und man möchte mit diesem Preis versuchen, eine Ergänzung zu schaffen, also eine Comic-Auszeichnung und entsprechend die Strukturen sollen den Indie-Comics angelehnt werden, also mehr Transparenz, Öffentlichkeit soll gegeben sein. Das betrifft dann sowohl die Preiskategorien als auch die Jury und die Art der Preise. Finde ich spannend. Ich bin gespannt auf die ersten quasi eingereichten Comics, die da quasi um diesen neuen Award kämpfen werden oder beziehungsweise die einfach dann auserkoren werden. Die Einreichung der Teilnahme ist wohl ausschließlich digital. Die Bandbreite ist da ergänzt worden, also es ist frei, da ist gar keine großartige Beschränkung. Also ich bin gespannt, was dann auch so an Newcomern, die vielleicht ja bisher nur online publiziert haben, eben auftauchen. Also da bin ich jedenfalls sehr, sehr gespannt und das ist alles halt als Non-Profit organisiert und dahinter stehen, glaube ich, zumindest zum Teil mit Überschneidung die Comic Solidarity Germany und es gibt auch einen Comic-Podcast dazu, werde ich entsprechend auch nochmal verlinken.
Ja, hört sich natürlich ganz cool an. Ich meine, 1000 Euro Gesamtpreis ist natürlich immer noch wenig Geld. Es ist jetzt nicht so, dass dann so ein Independent-Comic-Künstler dann auf einmal davon leben kann oder so. Das ist eher so, ja, wahrscheinlich so ein Taschengeld oder so. Also wenn man sagt, es sind verschiedene Kategorien, dann gibt es vielleicht für den Hauptpreis 500 Euro oder sowas. Das ist natürlich, wenn man so einen Comic vielleicht ein Jahr lang zeichnet, jetzt wirklich nicht viel Geld. Ist trotzdem cool, weil halt einfach so ein bisschen vielleicht Aufmerksamkeit auf bestimmte Leute gerichtet wird. Also ja auch zum Beispiel auf uns so und wir das auch nochmal weiter teilen. Also das multipliziert sich dann vielleicht. Wir erzählen im Podcast drüber, unsere Leute, die das hören, unsere Hörer erzählen es vielleicht auch weiter. Sag mal, ist es denn eigentlich dann nur für deutsche Independent-Leute? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, nee, hatte ich also auch nochmal nachgefragt, weil mir das nämlich auch nicht so ganz klar war, wie weit dieser Independent-Comic-Preis dann geht, ob der weltweit ist. Also in gewisser Weise ja, die Antwort war dann, der eingereichte Beitrag muss in deutscher Sprache sein oder der Lebensraum muss im deutschsprachigen Raum sein, denke ich mal, ist das Österreich, Schweiz und Deutschland.
Ah ja, okay.
Wir hatten dann gesagt, also wenn du halt in Brisbane lebst und deutsche Comics machst, kannst du die natürlich einreichen.
Ja.
Da ist die Nationalität egal. Du kannst aber auch in Deutschland leben und englische Comics in einem japanischen Portal hochladen, gilt dann auch wiederum. Also die Sprachen sind Englisch und Deutsch, die eingereicht werden können. Und solange irgendwie eins zutrifft, kannst du quasi dort deine Beiträge einreichen bis zum 31.03.2019.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache.
Wie gesagt, finde ich eine sehr spannende Angelegenheit und ich bin wirklich gespannt, was dort alles eingereicht wird.
Ja, nicht schlecht, bin ich auch gespannt.
Und dann würde ich sagen,
dann war es das für heute mal. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ja. Tschüss.
Hunting down comics.